Das ist Sehnenstark, der Podcast, der eintaucht in die Welt von Patella- und Achillessehnenschmerzen. Praxiserprobte Reha-Konzepte und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse erwarten dich hier. Also Ohren auf und reingehört.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sehnenstark. Heute schon wieder das Thema Füße, nachdem ich gestern schon eine Podcast-Folge über das Thema Füße aufgenommen habe. Und ich verspreche euch, danach wird es nicht mehr so viele Folgen über Füße geben, sondern vielleicht mal wieder Knie, vielleicht mal wieder Hüfte, aber auf jeden Fall irgendwas anderes. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die Folge. Wir haben schon so super viel bequatscht gerade, was wir eigentlich hätten aufnehmen können, was wir aber natürlich nicht gemacht haben, schlauerweise. Deswegen habe ich jetzt auch Aufnahme gedrückt und ich freue mich sehr, dass ich es endlich geschafft habe, die Sarah endlich mal in den Podcast zu holen. Sarah, die Gesundheitsheldin, mit der ich auch schon sehr, sehr, sehr lange immer wieder in Kontakt war, wie wir über viele Sachen schon gesprochen, geschrieben haben. Und heute über ein Thema, was sehr wenig Beachtung findet, aber häufig auch, also gar nicht so selten vorkommt und sehr, sehr häufig missverstanden wird. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über das Thema Tendinopathien, also Sehnenüberlastung beim Tibialis Posterior und dem Peroneus mal sprechen können. Beides Sachen, die die meisten wahrscheinlich eher so mal nicht gehört haben. Aber das wollen wir auf jeden Fall mal ein bisschen definieren, was das Ganze bedeutet und vor allem natürlich, was man da machen kann, was nicht. Ob man das genauso behandelt wie eine Achillessehne oder eben nicht. Was Sarah noch alles zum Thema Biomechanik, vor allem in der Hinsicht von diesen beiden Muskeln und beziehungsweise den beiden Sehnen und dem Thema Laufen noch zu sagen hat. Und alles, was wir uns noch auf dem Weg so einfällt. Deswegen, Sarah, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und erzähl doch mal ganz kurz am Anfang, wer du bist, was du so machst, wenn wir nicht gerade hier einen Podcast aufnehmen oder einfach nur random quatschen.
Ja, hallo Nils. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin Sarah. Auf den sozialen Medien findet man mich unter Gesundheitsheldin. Und ich bin Physiotherapeutin, Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Biomechanik. Und ich betreue seit mittlerweile über 15 Jahren Menschen mit orthopädischen Beschwerden, habe 6 Jahre lang in einem Biomechanik-Bewegungsanalyse-Labor gearbeitet. Das heißt, habe mit hochmoderner Messtechnik Bewegung untersucht, egal ob das jetzt Laufen, Gehen, Springen ist, Krafttestung, Muskelaktivitätsanalysen, also EMG-Analysen. Und habe dieses ganze Wissen jetzt quasi auch mitgenommen in die digitale Welt und verbreite auf Social Media ganz viel von meinem Wissen und ja, zeige auch anderen PhysiotherapeutInnen, wie man eben aktive Therapie in das Training integrieren kann. Das sind so meine Hauptsteckenpferde, begleite Menschen aus ihren Schmerzen raus. Und da sind natürlich auch viele Sehnenüberlastungen dabei.
Ich wollte gerade sagen, Sehnenüberlastung ist ja auch so eins von deinen, deinen großen Themen, deinen Lieblingsthemen und deswegen passt es ja ganz gut, wenn wir uns aber eben auf zwei konzentrieren, die nicht so bekannt sind, aber tatsächlich gar nicht so selten vorkommen und deswegen die Tibialis Posterior Tendinopathie auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück häufiger, aber ich hatte auch gerade als in meiner Zeit in der medizinischen Trainingstherapie doch ein paar Leute mit einer Peroneus-Problematik, Tendinopathie, Post-OP oder nach einem Peroneus-Splitting, also wo eine OP gemacht wurde, wo die Sehne getrennt wurde. Solche Sachen und die damit eben dann im Nachgang Probleme hatten oder wo man das Ganze wieder auftrainieren musste. Für diejenigen, die vielleicht keine Physios sind, keine Trainer sind und mit diesen beiden lateinischen Sachen erstmal überhaupt nichts anfangen können, was sind das denn? Also ich habe ja vorher gesagt, wir befinden uns am Fuß. Magst du mal ganz kurz skizzieren, was diese beiden Muskeln und die dazugehörigen Sehnen überhaupt machen und vor allem auch natürlich auch, wie sich das Ganze dann in der Ausprägung zeigt, weil wir haben ja auch diverse Leute, die dann ankommen mit, hatten wir vorhin schon besprochen, mit Hallo, ich habe Achillessehnenschmerzen und wenn man dann ganz kurz nachforscht, dann merkt man, wir befinden uns gar nicht an der Achillessehne und leider ist es ja sehr, sehr wichtig für eine Tendinopathie, also für eine Sehnenüberlastung, dass wir uns an der jeweiligen Sehne befinden und nicht irgendwo anders vom Schmerzpunkt her. Deswegen, was macht der Tibialis Posterior, was macht der Peroneus und wie zeigt sich da eine Überlastung?
Ja, also, ich würde mal mit dem Tibialis Posterior anfangen. Das ist tatsächlich das, was wir häufiger sehen, so in der Praxis, die Leute, die zu uns kommen, zumindest bei mir ist es so. Der Tibialis Posterior ist ein Muskel, der kommt vom Unterschenkel, von der Rückseite vom Unterschenkel und geht dann am Innenknöchel vorbei und setzt dann im Vorfußbereich an. Das heißt, was macht er von seiner Funktion her? Der macht eine Plantarflexion, das heißt das Strecken des Fußes auf die Zehenspitzen stellen. Da unterstützt er die Achillessehne. Und er macht eine Inversion, Supination im Fuß. Das heißt, wenn man so von innen unter den Fuß gucken will, quasi. Diese Bewegung macht er. Und da, wir haben meistens, wenn wir Schmerzen haben, die so im Verlauf um den Knöchel rum, so hinter dem Knöchel, unter dem Knöchel. Also alles, was sich so als Achillessehnenschmerzen tarnt, aber eher so auf den Innenknöchel geht, da kann man schon mal relativ sicher sagen, okay, es könnte in diese Richtung gehen. Und dann muss man das natürlich testen, ob es dann dieser Muskel dann auch ist. Dann haben wir die peroniale Muskelgruppe, die liegt außen am Unterschenkel, also kommt außen vom Unterschenkel. Da haben wir den Peroneus longus und den Peroneus brevis. Manchmal haben wir noch einen Tertius dazu, den hat aber nicht jeder. Ja, aber die beiden kann man funktionell eigentlich nicht trennen. Die laufen da außen am Knöchel entlang und ziehen dann einmal an die Ferse beziehungsweise außen an den Mittelfußbereich. Und da haben wir auch eher am Außenknöchel Beschwerden. Manchmal auch außen an der Fußsohle, Mitte Fußsohle, da Kuboid, das ist quasi dieser äußerste Knochen dort, dann ist es eher der Longusanteil. Wenn es eher so hinterm Knöchel ist, kann man so ein bisschen eher davon ausgehen, dass es vielleicht auch der Brevisanteil ist. Aber funktionell kann man es nicht trennen, weil die machen auch eine Plantarflexion, also Wadenheben auf die Zehenspitzen stellen, unterstützen die auch die Achillessehne und der bringt den Fuß genau in die Gegenrichtung, das heißt in eine sogenannte Eversion, ja, Eversion, Pronation. Und was die funktionell machen, man nennt diese beiden Muskelgruppen auch Steigbügel zusammen, weil die nämlich den Fuß quasi stabilisieren, wenn wir draufstehen. Also, dass wir nicht entweder nach außen umknicken oder nach innen vermehrt reinbrechen. Das heißt, die haben sozusagen wie so eine führende Funktion im Gehen, im Laufen. Wenn wir auf einem Bein stehen, dann sind die vermehrt aktiv und sorgen dafür, dass wir eben sicher nach vorne kommen. Im Prinzip machen die auch Vortrieb, aber hauptsächlich stabilisieren die, sodass die Achillessehne, die Wadenmuskulatur uns wirklich nach vorne transportieren kann.
Genau, so ein bisschen ja auch der Unterschied, was die Sehnen angeht, dass die Achillessehne ja tatsächlich vor allem für Vortrieb zuständig ist, hat nicht jetzt irgendwie einen großen stabilisierenden Anteil, sondern einfach Energie aufnehmen und wieder abgeben, damit wir uns effizienter bewegen können. Und die eben Peroneus und Tibialis posterior eher als im Englischen Positional Tendons, ich weiß, gibt es dann schlauen, du hast immer ganz viele schlaue deutsche Wörter dafür. Gibt es dann ein schlaues deutsches Wort dafür? Positionsgebundene Sehnen.
Nee, ich glaube, ich habe da kein gutes Wort für, außer dass sie kontrollieren halt eher die Bewegung. Sie führen das Ganze so ein bisschen, genau. Aber ein tolles Wort habe ich dafür nicht.
Genau, aber sie sind nicht dafür verantwortlich, irgendwie viel Energie aufzunehmen, wieder abzugeben, sondern eben eher einfach die Bewegung zu kontrollieren. Genau, du hast ja gesagt, dieser Steigbügel, dass er von außen und von innen quasi das Ganze stabilisieren kann. Und man kann es ja selbstständig mal testen, wenn man das irgendwie jetzt zum ersten Mal hört. Man kann mal einfach den Fuß quasi, wenn man das Bein mal so übereinander schlägt, einfach nach oben bringen, beziehungsweise die Fußsohlen zur Decke zeigen lassen. Nicht dabei den Fuß ranziehen, also Richtung Schienbein, sondern eher nach unten bringen, weil du es ja genau gesagt hast, das ist ja auch eine Funktion, die häufig übersehen wird oder vielleicht auch einfach nicht so bedacht wird, eben dass der Tibialis posterior eben dabei hilft, auf die Zehenspitzen zu gehen. Deswegen ist es auch wichtig, wenn man ihn dann trainieren will, da wollen wir auch später natürlich nochmal drüber sprechen, dass man dann eben eher darauf achtet, den Fuß eher in so ein bisschen eine Streckung zu bringen sozusagen. Und wenn man das macht, dann spürt man, das kann man einfach mal ein paar Mal machen und die Hände quasi auf die Innenseite der Wade oder neben dem Schienbein, zwischen Schienbein und Wade quasi zu legen, dann spürt man, wie sich da was bewegt und das ist eben genau der Tibialis posterior. Gut,
genau,
jetzt haben wir bei sehr vielen Sehnen, bei der Patellasehne, also Patellatendinopathie, bei der Quadrizeps-Tendinopathie, bei vielen Tendinopathien haben wir grundsätzlich irgendwie die Situation, dass wir die Überlastung am Sehnenansatz haben. Bei der Achillessehne gibt es ja eben beides. Häufiger ist ja das an der Mid-Portion, also an der Mitte der Sehne, wo wir ja da eben auch davon ausgehen, dass das einfach der Anteil ist, der am dünnsten ist, der auch am wenigsten gut versorgt wird, was die Stoffwechsellage angeht. Und dann eben am Ansatz die Problematik. Kann man den gleichen Grund quasi beim Tibialis posterior und beim Peroneus sagen, weshalb da eben die Schmerzen auch eher nicht am Ansatz der Sehne jeweils, eben am Fuß Gewölbe bzw. innen oder außen sind, sondern eben eher da an der, also zwischen Achillessehne und Knöchel, kann man sagen. Ne? Quasi da, wo der läuft wie so eine Kurve daran, dass es da tendenziell eher ist.
Also es gibt da jetzt keine guten Untersuchungen, okay, daran liegt das. Was so diskutiert wird und was, finde ich, auch irgendwie sinnvoll erscheint, ist, wir haben da halt eine Art Umlenkrolle. Ne? Also das heißt, wir müssen ja jetzt beim Tibialis Posterior, müssen wir da unter so einem kleinen, wie so einem kleinen Dach drunter weg und müssen da dran vorbei. Und es gibt Hinweise, dass zum Beispiel, wenn dieses Dach nicht so ausgeprägt ist, sondern flacher ist und die Sehne dadurch leichter quasi in ihrer Position auch mal verrutschen kann, was jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber wenn da natürlich dann sehr, sehr viel Stress durch zum Beispiel viel Laufen, viel Sport draufkommt, dann ist das Risiko einfach höher, dass die mehr Reizung erfährt, weil da eben ständig auch so Querbewegungen, so Scherbewegungen einfach stattfinden. Und das Gleiche haben wir eben auch an der Außenseite. Ja, dass wir da, also das ist eine Vermutung, dass da einfach manche Menschen durch einfach ihre Anatomie, weil wir dann mal diesen Umlenkweg haben, da dann mehr Stress einfach haben dadurch. Und das kann dann auch durch sowas begünstigt werden, wie dass wir irgendwie eine Sichelfußstellung zum Beispiel haben, das ist für den Peroneus dann auch eher manchmal so ein Faktor, der da vielleicht beitragen kann. Also das kann schon sein und ich finde, es klingt logisch, da wo es halt so um die Ecke geht, dass da einfach generell mehr Belastung und auch Scherbelastung sein können und dass es deswegen halt ist, dass dort häufiger auftritt.
Denkst du, dass, also das muss vielleicht von vornherein auch nochmal sagen, dass beide Tendinopathien nicht besonders gut untersucht sind? Also, dass es nicht viel Forschung und vieles sehr übertrieben gesagt, dass es nahezu nichts gibt in dem Bereich. Also wirklich sehr, 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 sehr wenig. Obwohl, wie gesagt, Tibialis Posterior, also gerade Tibialis Posterior Tendinopathie gar nicht so selten auftritt. Ich könnte mir noch gut vorstellen, aber da bin ich also folgend über deine Gedanken, dass gerade je nachdem, wie die Fußstellung natürlich auch ist und so wie du jetzt gesagt hast, eben wie die Sehne da drin verläuft, dass da auch einfach eine gewisse Kompression ein Aspekt sein kann. Wir wissen ja bei der Achillessehne, ja. Dass wenn die Sehne vielleicht eh schon gereizt ist oder natürlich und oder eben da vielleicht durch eine Hacklund-Exostose oder ähnliche Sachen einfach generell mehr Kompression stattfindet oder einfach viel in dem Bereich oder in dieser Position gearbeitet wird durch Bergläufe, durch Gehen am Berg, Anstieg und solche Sachen, dass das eben einfach sein kann, dass da dann durch diese Kompression der Sehne gegen den Knochen, die das auf Dauer einfach nicht so gut findet, sei es durch Sauerstoffmangel oder verminderten Nährstoffaustausch und so weiter, was da auch diskutiert wird, wo man dann noch nicht hundertprozentig weiß, was jetzt, welcher Aspekt da jetzt wirklich ist. Aber das könnte ich mir gerade beim Tip Post oder natürlich eben auch unter Umständen beim Peroneus auch gut vorstellen, an dieser Stelle.
Total. Ja, also um nochmal zu sagen, wie ist es mit der Studienlage? Ich habe beide Krankheitsbilder von der Studienlage her vor 5, 6 Jahren mal ziemlich intensiv gesucht, um zu gucken, was kann man da wirklich aus der Literatur rausziehen. Gerade für den biomechanischen Teil war erschrocken, wie wenig es dazu gibt. Und habe jetzt in der Vorbereitung nochmal geguckt, weil ich so dachte, ach komm, das ist schon ein paar Jahre her. Ich gucke zwar immer mal so ein bisschen, aber jetzt mal so wirklich systematisch und dachte, na gut, hat sich nicht so viel verändert. Ja. Peronealsehne ganz katastrophal sehnig, ist fast nichts, also wirklich krass. Und Tibialis Posterior ein bisschen, wird jetzt so tatsächlich vom Namen her eher geführt als PTTD, also Posterior Tibial Tendon Dysfunction. So. Also man spricht da gar nicht mehr so von einer Tendinopathie, zumindest nicht vom Begriff her. Man kann schon zumindest vermuten, wenn man es jetzt extrapoliert von Achillessehne, Patellasehne, wo man das weiß. Ich finde schon, dass man sagen kann, hey, das ist auch eine Sehne, die wird sich ähnlich wie eine Sehne verhalten und wird mit ähnlichen Sachen Probleme haben, dass da vielleicht auch Kompression eine Rolle spielen kann, die zum Beispiel auch getriggert sein kann durch, wie ist die Fußfunktion, wie ist die Kontrolle. Weil bei beiden, sowohl bei Peroneus als auch bei Tibialis Posterior, kann man sehen, wenn es denn Studien gibt, dass die Menschen häufiger weniger Kraft haben in der Wadenmuskulatur. Finde ich, klingt logisch, dass da grundsätzlich weniger Kraft ist. Aber dass wir eben auch sehen, dass das Längsgewölbe häufig niedriger ist, vor allen Dingen bei den Tibialis Posterior-Leuten. Und dass wir eine reduzierte Funktion des, also einen reduzierten Windlastmechanismus haben. Sprich, dass die Plantarfaszie in ihrer stabilisierenden, passiven Funktion nicht so gut funktioniert und wir dementsprechend einfach auch mehr Dehnung, mehr Bewegung haben in diese Richtung. Das heißt, wir haben einfach mehr Zugkräfte, die auch an der Sehne wirken. Man weiß natürlich aus diesen Studien, sind alles keine Kausalitätsstudien, das ist alles, geht alles um Korrelation. Das heißt, man weiß manchmal nicht, was war zuerst da. Wir wissen nur, wir sehen das häufiger bei den Leuten. Ja, es korreliert miteinander. Aber wenn ich einfach mal drüber nachdenke, was passiert biomechanisch, wenn ich da viel mehr Zug drauf habe, das wird jetzt die Sehne nicht entlasten, sagen wir es mal so. Und dementsprechend kann man schon davon ausgehen, dass man bei diesen Menschen einfach ein höheres Risiko hat, ne? Und dass es einfach ein beitragender Faktor sein kann. Sprich, bei diesen Menschen würde ich jetzt in der Therapie immer auch gucken, wie ist die Fußfunktion, wie ist die Funktion im Zusammenspiel mit der Plantarfaszie. Haben wir von den passiven Strukturen eine gute Unterstützung? Ja, wie sieht's aus? Haben wir häufige Supinationstraumata gehabt in der Historie, gerade bei den Peroneus-Geschichten, weil ne, nach außen umknicken, das verhindert der Peroneus, das ist seine Aufgabe. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, oh ja, ich knicke 3-4 Mal im Jahr um, das kenne ich schon. Ja, da haben wir sehr viel Stress auf dem Peroneus und da liegt es relativ nah, dass entweder die passiven Strukturen nicht gut unterstützen, ja, oder der Peroneus in seiner Aktivität so schlecht ist und die Fußposition so ungünstig, das muss ich mir dann angucken, dass der dann natürlich auch sehr, sehr viel Stress bekommt und dass ich dann eben schauen muss, hey, wie gehe ich das an? Ja.
Voll, ja, und das ist ja auch ein, also ist ein super spannendes Thema, weil gerade wenn, also gerade dieses Supinationstrauma-Thema, das wird ja in den allerseltensten Fällen wird das aufgearbeitet. Ne? Also das heißt, zum einen wissen wir ja, das trifft nahezu eigentlich alle Stellen am Körper, aber da ist es nochmal sehr, 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 sehr viel deutlicher, glaube ich, dass wenn man eben schon mal eine vorherige Verletzung hatte an der Stelle, also gerade wenn man eben schon mal umgeknickt ist und sich das Außenband, weil wir haben ja nur eins, wir wissen, nein, also ne, gibt da sehr, sehr viele Bänder am Fuß und auch sehr, sehr viele in Anführungszeichen Außenbänder, die auf der Außenseite vom Fuß sind und gerade wenn das eben, wenn da mal was gerissen war oder eben sei es angerissen, egal wie und da einfach eine gewisse Stabilität vielleicht danach fehlt, dann wird das in den meisten Fällen therapiert mit, daher machen sie mal 6 bis 8 Wochen Pause und dann steigen sie wieder ein, dann geht er schon wieder. Egal, ob das jetzt ein Läufer, ein Spielsportler ist, also Läufer vielleicht ein bisschen weniger Stabilität braucht, generell Spielsportler definitiv mehr. Trailrunner hatten wir vorher besprochen, ganz viel in der Richtung gebraucht. Und das wird meistens nicht auftrainiert, ist dann häufig immer verbunden mit einer Abschwächung der Wade vor allem natürlich, aber eben auch genauso wie du sagst, ne, also auch die Fußmuskulatur an sich oder halt eben der Peroneus, der das in die Richtung dann auch stabilisiert und natürlich auch das komplette Zusammenspiel. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig für alle, die zuhören und vielleicht eben mal umgeknickt sind und da vielleicht eben auch einen Bänderriss hatten. Und das passiert ja meistens in die Richtung nach außen, also dass man dahin knickt, in die andere Richtung passiert es. Das ist eigentlich nahezu nie, dass man das wieder auftrainiert und da wirklich man kann da auch relativ früh wieder belasten, muss man vielleicht auch sagen. Also es geht sehr, sehr schnell wieder. Man kann das sehr, sehr gut schmerzadaptiert machen und da muss man jetzt nicht super, super viel, in Anführungszeichen, nicht, dass Leute das falsch verstehen, nicht super, super viel Wert auf die, in Anführungszeichen, Wundheilungsphasen geben, sozusagen. Ne? Also man kann relativ früh damit einsteigen, deutlich früher, als es eben meistens gesagt wird mit diesen 6 bis 8 Wochen, sondern man kann da sehr, sehr früh mit anfangen, eben dann wieder Belastung draufzugeben, Ansteuerungen wieder zu trainieren und dann halt eben auch wieder Kraft, so wie es eben geht. Ja? Und das wird eben häufig nicht gemacht und das erhöht einfach das Risiko. Und dann haben wir unter Umständen halt eben genau das, was du jetzt beschrieben hast.
Ja.
Wir knicken einem um, wir haben einmal vielleicht einen Bänderriss, dann haben wir dadurch eine Abschwächung im Peroneus, der das Ganze nicht mehr so gut stabilisiert. Dadurch knicken wir dann häufiger um und so geht das vielleicht immer weiter und unter Umständen dann vielleicht auch entweder eine Tendinopathie der Peroneus oder halt eben auch unter Umständen, was es ja auch durchaus immer wieder gibt, Teilrupturen oder Rupturen der Peroneussehne.
Genau. Und da ist so eine Assoziation, also ich habe das tatsächlich in Studien so ein paar Mal gelesen, dass gesagt wurde so, ja, Peroneus, bei Peroneus-Tendinopathien muss man eigentlich oder sollte man eigentlich so behandeln, wie wenn man jemanden hat mit einem funktionellen Sprunggelenksinstabilität. Ne? Also das heißt, die häufig umklicken und sagen, ah ja, aber dann habe ich 2-3 Tage Schmerzen, aber da reißt bei mir nichts, weil das jetzt alles schon so ausgeleiert und so. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich finde, das sind dann so die Leute, wo du genau weißt,
auch schon,
du hast nicht gut auftrainiert. Ja, also natürlich haben wir auch die, die strukturell wirklich, also wo der Fuß einfach deutlich mehr Beweglichkeit hat. Die brauchen das auch und war sogar noch mal mehr, weil einfach die lateralen stabilisierenden Strukturen einfach nicht mehr ausreichend den Fuß stabilisieren. Aber da, wo das alles noch intakt ist, die trotzdem häufiger umknicken, da spricht man von funktionellen Instabilität, wobei ich das Wort Instabilität eigentlich nicht so gerne mag, weil es immer so irgendwie ganz viel assoziiert, als könnte da jeden Augenblick alles auseinanderfallen. So ist es natürlich nicht. Aber die Kontrolle ist halt nicht gut, ne? Und das kann dann eben einfach zu mehr Stress an der Sehne führen. Und das kann dann dazu führen, dass sie dann halt einfach mit Schmerzen reagiert. Und dementsprechend muss man das auftrainieren. Und man kann das ja auch auftrainieren. Ja.
Auf jeden Fall. Wollen wir definitiv auch noch drüber sprechen. Aber vorher habe ich auf jeden Fall noch ein paar andere Punkte,
nämlich, ja,
wo wir noch gar nicht gesprochen haben. Also beziehungsweise wir haben es kurz, oder ich habe es kurz angerissen, welche Leute tendenziell eben solche Sprunglängsverletzungen eben haben können und danach eben unter Umständen das, die Funktion davon wieder brauchen. Aber wer bekommt denn überhaupt, also welche Risikogruppen haben wir denn bei Post- und Peroneus-Tendinopathien?
Viel Läuferinnen. Sind da häufig von betroffen. Ich habe seltener jetzt bei tatsächlich so Spielsportlern gehabt. Also häufig ist wirklich Läufer viel auch, die im Trail unterwegs sind, mit viel Steigung, ne, wo wir viel Dorsalextension, also viel Beugung im Sprunggelenk einfach auch brauchen. Und wenn wir die nicht haben, da sind wir jetzt wieder biomechanisch. Ja, wenn mir diese Beweglichkeit fehlt, dann gehen die meisten über mehr, dass der Fuß nach innen knickt und nach innen kippt. Weil das ist quasi, da hole ich mir ein bisschen mehr Beweglichkeit noch raus. Das heißt, nicht jeder, der nach innen kippt, hat auch irgendwie ein Stabilitätsproblem. Manchmal hat er auch ein Beweglichkeitsproblem. Ja, und deswegen sehe ich das super häufig eben bei Menschen, die dann auch viel gehen, also ne, so viel wandern und so, da sieht man das wirklich häufig. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist.
Voll. Bin ich selbst das beste Beispiel, glaube ich. Also was Beste ist mir übertrieben. Aber ne, ich habe gerade, als ich noch viel Kraftsport gemacht habe in der Zeit, meine Sprunglängsbeweglichkeit ist nicht so super gut, vor allem links ein bisschen eingeschränkter. Ich habe eigentlich immer mit so Keilschuhen Kniebeugen gemacht und habe da auch einfach relativ früh dann gemerkt und also ich behaupte einfach mal ganz frech, dass ich da irgendwie relativ gut darin bin, sowas schnell zu analysieren und dann irgendwie ganz gut die Schlüsse daraus zu ziehen, weil ich gemerkt habe, wenn man das Knie nach vorne schiebt, also ich sag mal einfach nur, bevor ich mich damit wirklich beschäftigt habe, einfach so, wenn man das Knie nach vorne schiebt, dann knicken sehr viele Leute einfach nach innen ein und da knickt, also das Knie geht nach innen und der Fuß geht nach innen. Per se ist das jetzt erstmal keine schlimme Sache, gerade in der Kniebeuge, muss das überhaupt nichts Negatives sein. Dieses veraltete Bild von Knie müssen immer perfekt über den Fußspitzen verlaufen, ist veraltet, ganz simpel. Natürlich wollen wir eine gewisse Kontrolle darüber haben. Das ist schon natürlich wichtig, dass wir da nicht komplett rumeiern, weil das natürlich schon das Risiko auch dafür für unkontrollierte Ausbrüche in irgendeine Richtung bergen kann. Gerade bei schweren Lasten ist das unter Umständen nicht so sinnvoll, aber wir müssen nicht immer perfekt irgendwie das Knie in einer Linie haben, die wir uns ja einfach nur gemalt haben, also im Kopf, weil wir denken, weil wir sehr symmetrisch veranlagt sind, wir Menschen, und einfach denken, okay, diese Stellung von Knie genau über Fuß, die muss sein. Jetzt bin ich halt leider ein Pinguin-Mensch, also meine Füße zeigen halt einfach nach außen, während meine Knie gerade sind. Das heißt, meine Füße sind, so Gott es scheinbar so wollte, nach außen ein bisschen angewachsen. Mein linker ein bisschen weiter als mein rechter. Die sind einfach ein bisschen nach außen gerät und dann passiert es einfach bei solchen Menschen wie mir automatisch, und das geht nicht anders, dass ich eben von der, gerade wenn ich laufe zum Beispiel oder eben dann auch Kniebeuge mache, dass ich über die von der rechten, also wenn wir den rechten Fuß nehmen, von der rechten Außenkante der Ferse quasi rolle über den großen Zeh. Einfach weil mein Fuß ein bisschen nach außen zeigt und dann kann ich nicht gerade das Ganze machen. Wenn ich meinen Fuß gerade stelle, dann ist es für mich eben wie als drehen sich meine Knie nach innen. Das ist unfassbar unangenehm für mich.
Ja.
Und dementsprechend ist das ganz wichtig, dass man die Biomechanik da auch eben versteht. Und ich habe dann eben auch sehr, sehr früh gemerkt bei den Kniebeugen, ich kompensiere eben darüber, dass mein Sprunggelenk so ein bisschen einknickt und dann habe ich einfach mehr Beweglichkeit, das Knie nach vorne zu schieben. Wie gesagt, bei Kniebeugen nicht unbedingt prinzipiell schlecht. Bei je dynamischer es wird, desto mehr müssen wir uns halt eben anschauen, ob das unter Umständen ein Problem sein kann. Ne? Weil mein Fuß ist jetzt auch nicht unbedingt der super stabilste und klappt auch auf jeden Fall eher Ticken nach innen, auch wenn ich damit kein Problem habe.
Ich sag mal so, grundsätzlich, wenn das so ist und du hast keine Beschwerden, also ne, für alle, die jetzt zuhören und denken, ja, mein Fuß macht das aber, das muss überhaupt niemals ein Problem werden, ja. Wenn man aber auf der Innenseite vom Knöchel Probleme hat, wenn der Tibialis posterior betroffen ist, dann ist das häufig für den zumindest in der Akutphase nicht günstig, weil wir wissen aus anderen Sehnenerkrankungen, gerade so viel Dehnung da drauf zu bringen ist und dann eben auch Kompression an diesen Umlenkstellen, ist häufig eher stressig und schmerzauslösend. Und das beim Tibialis posterior eben genauso. Ja, das
und das
heißt
halt auch noch schnell, weil wir gehen und laufen, ne?
Genau, ne, weil die Bewegungen sind relativ schnell, genau. Ne? Und das heißt, bei solchen, wenn Menschen das haben, die Schmerzen haben, dann macht es natürlich Sinn, daran zu arbeiten, dass sie das besser kontrollieren können, dass die Bewegungen langsamer erfolgen, ja, oder vielleicht auch nicht mehr ganz so ausgeprägt. Und dass man es gegebenenfalls in der Akutphase auch mal rausnimmt, über zum Beispiel einen stabileren Schuh oder eine Einlage, die man da zusätzlich hinzunimmt, wobei man gucken muss, dass dann da kein Druck drauf ist, weil Druck drauf ist Kacke, den wollen wir nicht, ja, sondern wir wollen, dass wir sozusagen eine Unterstützung haben. Dann kann das in der Akutphase manchmal total schmerzlindernd sein, dass die Leute dann trotzdem ihren Alltag wieder machen können, ja, und dann eben auch Kapazitäten für Training haben, weil wir müssen das Ding trainieren und dafür macht es manchmal Sinn, einfach unterstützende Maßnahmen zu haben. Wenn man das nicht mehr braucht, kann man die dann auch wieder rausschmeißen.
Ja, voll. Also ich habe letzten Podcast gehört, wo es auch um, also perfekt zum Thema, den Jake Tura kennst du ja wahrscheinlich auch, mhm, ne? Patellasehnen-Supernerd, der eben auch diverse Leute zu verschiedenen Sehnenthemen interviewt und da, der hat jetzt gerade einen Podcast hochgeladen, den ich mir noch nicht komplett angehört habe, zu T-Post und Peroneus, beziehungsweise ja, T-Post und Peroneus Tendinopathien und hatte da eben einen Podiatrist,
Pädiater?
Heißt er denn auf Deutsch?
Also Kinderarzt,
ja,
ne?
Ja. Nein, Quatsch.
Podiatrist, also hier Podologe hier. Ja,
okay. Dankeschön, ja. Genau, ja.
Fußspezialist. So,
zum Glück habe ich kein Englisch studiert. Naja, genau, also ein Fußspezialisten, der im Physio auch Physio ist und da ging es eben auch um Einlagen und der hat das relativ cool gesagt, das fand ich eine gute Analogie, oder beziehungsweise wie er es beschrieben hat, er hat gesagt, also eben gerade auch beim Tibialis posterior arbeiten sie sehr, sehr viel mit Einlagen, aber er nennt das Ganze nicht Einlagen, sondern, ich weiß nicht mehr, wie er es auf Englisch beschrieben hat, aber so über, im übertragenen Sinn hat er gesagt, eine Art Einlage, die die Kräfte umverteilt. So hat er es formuliert. Also nicht im Sinne von irgendwas Passives, was man einfach nur da reinflatscht, sondern eben etwas, was dafür sorgt, dass das Stellen im Fuß mehr beladen werden und andere weniger oder entlastet werden und andere Stellen dann dadurch automatisch natürlich mehr belastet werden. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, wenn man das Ganze quasi von der, also so sich so betrachtet und quasi eine Umverteilung quasi dadurch anstrebt. So. Weil grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, muss man aufpassen, dass man jetzt keine Kompression dadurch darauf gibt. Ja. Gerade wenn der eben dann vielleicht die Sehnenansätze auch noch an der Innenseite vom Fuß dann eher noch betroffen sind.
Ja.
Aber natürlich kann man durch so eine Einlage, wenn die gescheit ist, und das da können wir, also das wäre meine nächste Frage gleich an dich dann, worauf man da achten muss oder was du da empfiehlst, aber dass quasi die Einlage verhindert, dass der Fuß eben, wenn man aufsetzt und dann abrollt, dann eben zu stark nach innen fällt und dadurch eben ein bisschen weniger Kompression, ein bisschen weniger Zug, ein bisschen weniger vielleicht eben dieses Verrutschen quasi in dem Sehnenkanal stattfindet und dadurch einfach eine gewisse Entlastung stattfindet. Deswegen, da wäre meine Frage, worauf muss man denn achten bei den Einlagen? Kann man das irgendwie überhaupt pauschal sagen? Weil es gibt ja Einlagen von, ich gehe irgendwo hin und kaufe mir für, weiß nicht, ob es sogar beim DM oder bei Müller irgendwie sowas gibt. So für wenige Euro oder zumindest in so einem Orthopädie-Geschäft. Bis hin zu, ich lasse mir sensormotorische Einlagen machen, die alles können, außer fliegen, aber immerhin teleportieren, so nach dem Motto. Ja. Und die dann halt auch nur entspannte 200 Euro kosten. So.
Ja, also ich sag mal so, grundsätzlich macht es Sinn, dass die Einlagen an den Fuß angepasst sind. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen eine einfache mediale Längsgewölbestütze ist, also etwas, was dafür sorgt, dass man nicht so sehr nach innen einbrechen kann. Denn wir wollen nicht, dass wir einen punktuellen Druck hinten haben. Ich würde immer gucken, dass das eher eine langgezogene Längsgewölbestütze ist. Also man kann ja, wenn man so eine Einlage in der Hand hat, dann gibt es manchmal die, die hinten so in der Nähe der Ferse so einen richtigen Hügel haben. Der macht Kompression davor. Genau da, wo die Sehne langläuft, das schießt. Das wird, finden die meisten blöd. Sondern eher, dass es langgezogen ist, sodass, wenn man Druck ist, Kraft pro Fläche. Das heißt, wenn ich Druck auf eine größere Fläche abgebe, dann habe ich nicht so viel, also nee, wenn ich doch, dann, nee, wenn ich die Kraft über mehr Fläche verteile, so, dann habe ich an einer Stelle nicht so viel Druck. Jetzt haben wir es richtig. Und das Ganze vielleicht auch mit einem Weichbettungsmaterial, also mit einem weicheren Material, nicht hart, weil es geht mir nicht darum, den Fuß jetzt hier total zu korrigieren, sondern ihn so ein bisschen zu führen und ein bisschen Last abzugeben. Grundsätzlich gilt aber immer, das sage ich allen Leuten, mit denen ich arbeite, und ich finde, es ist wichtig, man hat immer so das Gefühl, wenn man die verschrieben kriegt, und man kriegt die dann, man war beim Orthopädietechniker, dann kriegt man die zurück und dann sagt er, ja, Sie müssen die ein paar Mal tragen, um zu gucken, was muss ich einlaufen. Wenn das Ding unbequem ist, dann geht ihr bitte dahin zurück, denn Einlagen können angepasst werden. Das ist die Aufgabe des Orthopädietechnikers, die so anzupassen, dass es für den Fuß passt. Und wenn das Druckschmerz macht und ihr das Gefühl habt, ich kann hier maximal 10 Minuten tragen, dann ist schlecht, dann ist die Einlage nicht passend zum Fuß. Das ist immer super wichtig. Was auch sehr, sehr hilfreich sein kann, ist, wenn wir jemanden haben, der zum Beispiel im Sprunggelenk eher unbeweglich ist, dann gerade nicht mit sowas wie Barfußschuhen zu arbeiten. Weil dann sind wir ganz flach auf dem Boden. Das heißt, da brauchen wir sehr viel Sprunggelenksbeweglichkeit. Und dann eher mit einem Schuh zu arbeiten, der, man nennt das, mehr Sprengung hat, also wo die Ferse höher ist als der Vorfuß. Weil dann brauche ich nicht so viel Sprunggelenksbeweglichkeit. Und alleine das kann dann manchmal helfen, dass man eben nicht vermehrt über die Innenkante geht, weil einem vielleicht Sprunggelenksbeweglichkeit fehlt. Und dann kann man so, ich sag mal, diese Phase überbrücken, wo man dann daran arbeitet, guckt, dass das besser wird und kann dann schon mal Schmerz rausnehmen.
Voll gut. Und das ist also zwei super gute Punkte. Die, über Schuhwahl will ich auf jeden Fall gleich noch mit dir kurz sprechen. Aber ja. Super wichtiger Punkt, dass es, dass die Einlagen, und das war eben auch ein Punkt von dem Podcast, den ich super cool fand zum Aufgreifen, dass die Einlagen nicht dafür gedacht sind, das muss man den Leuten auch aktiv mitgeben, für immer getragen zu werden und dass das jetzt Teil deines Lebens ist und du immer daran denken musst, die Einlagen in den Schuh reinzupacken, mit dem du gerade läufst und so weiter, sondern und dass wir uns davon eben auch abhängig machen und das dann unter Umständen zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, dass man die mal nicht trägt und dann irgendwie was macht und dann Schmerzen bekommt und dann eben denkt, wenn ich die nicht trage, dann ist, ne, gibt es immer Schmerzen so. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern dass das, was du gesagt hast, dass die dafür da sind, akut eine Stelle, egal ob das jetzt die Innenseite des Fußes oder eben die Außenseite, je nachdem wie die Einlagen dann gemacht sind, oder eben auch für eine Plantarfaszienproblematik einfach da das ein bisschen weicher zu gestalten, dass das einfach nur dafür da ist, akut Schmerzen zu lindern und dass das aber nur der erste Teil sozusagen auf dem Abschnitt zur langfristigen Schmerzfreiheit, zum langfristig Beschwerdefreiheit ist und das quasi einfach nur unsere Tür ist, durch die wir durchgehen können am Anfang.
Total.
Und nicht, dass das der elementare Teil ist davon, weil es ist im Endeffekt einfach nur davon, dass Belastung rausgenommen wird. Theoretisch, wenn man das im Äquivalenz machen könnte, sozusagen, und das genauso viel weniger Schmerzen auslösen könnte, dann könnte man auch einfach sagen, naja, du gehst jetzt nicht mehr 20.000 Schritte am Tag, sondern nur noch 5.000. Das würde natürlich auch eine Schmerzreduktion bewirken. Je nachdem natürlich, wie stark das ist, je nach wie viel pro Schritt das auslöst, bla bla bla. Aber das ist im Endeffekt das Ähnliche. Und wenn der Alltag vorsieht, dass man eben 20.000 Schritte gehen muss, weil man einen Hund hat, einen Job hat, in dem man viel läuft und so weiter, dann kann man ja nicht den Leuten sagen, naja, du musst das für den Rest deines Lebens machen, weil das ist ja nicht realistisch. Genauso wie es nicht realistisch ist, sich alle paar Monate eine sensomotorische Einlage oder so eine angepasste Einlage für eventuell ein paar hundert Euro machen zu lassen und dann zu denken, dass nur so funktioniert. Aber genau da bleiben ja sehr, sehr viele Leute, meiner Erfahrung nach zumindest, stehen, dass sie irgendwie Probleme am Fuß bekommen, unter Umständen eben auch so eine Tendinopathie und dann eben nur mit den Einlagen versorgt werden und das dann heißt so, that's
das
it, viel Spaß,
jetzt.
Weiter.
Ja. Nee, das ist nicht sinnvoll, da bin ich voll bei dir. Es ist, ich sage immer zu meinen Patienten, es ist so, man muss das vorstellen, wie wenn ich nach einer Knie-OP Unterarm-Gehstützen benutze. Ja, das hilft mir, dass ich in meinem Alltag zurechtkomme, dass ich weniger Schmerzen habe, aber wenn die Schmerzen weniger werden, dann irgendwann benutze ich Stützen weniger, und lasse sie dann irgendwann ganz weg. Und genauso ist es im Prinzip mit Einlagen auch. Das ist ein temporäres Hilfsmittel, was dafür wirklich gut funktioniert. Also nicht immer, aber in einigen Fällen sind Einlagen und manchmal auch das Schuhwerk tatsächlich echte Gamechanger, was so diesen initialen Schmerz angeht, ne? Und auch dann für längere Gehstrecken, ne? Gerade das Schuhwerk, das ist jetzt, es ist jetzt nicht der Hauptbaustein, aber es ist ein Baustein, wo man was richtig und auch manchmal falsch machen kann.
Voll. Und ein falsch, hast du ja gerade schon angesprochen mit den, also das kann man relativ pauschal behaupten, würde ich mal sagen. Also wenn man akut eine Fußproblematik hat, dann ist es eine ganz, ganz schlechte Idee, in über 90% der Fällen, würde ich mal ganz frech behaupten, auf Barfußschuhe umzusteigen. Oder generell Schuhe mit einer sehr, sehr dünnen, sehr, sehr flachen Sohle.
Ja.
Die Idee dahinter ist ja häufig, dass man sagt, naja, wenn ich so einen Schuh anziehe, dann muss meine Fußmuskulatur mehr arbeiten und dann trainiere ich ja den Fuß auf und dadurch wird es besser. Realistisch ist aber in den meisten Fällen eher, dass es dadurch nur einfach mehr gereizt wird, weil diese Dämpfung wegfällt, weil unter Umständen eben genau mehr Pronation, Supination oder einfach generell mehr Sprunggelenksbeweglichkeit oder Bewegung stattfindet beim Gehen, beim Laufen, beim Rennen und dadurch dann halt eben eher das Ganze noch mehr gereizt wird und das nicht sinnvoll ist. Ne? Was man natürlich machen kann, wenn man keine Probleme hat, zu sagen, okay, ich möchte meinen Fuß stärken, weil man vielleicht eine Historie hatte mit Fußproblemen mal und dann eben ganz, 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 ganz langsam und ich habe es, glaube ich, jetzt das dritte Mal gesagt, aber das beste Beispiel dafür ist, wie man sich da langsam anpasst. Ein Freund von mir, der Strongman ist, so seine 100 bis 110 Kilo wiegt, je nachdem, ob er gerade diätet oder nicht. Grüße gehen raus an den Wolf. Und der ein ziemlicher Bär von einem Mann ist und aber läuft. Und das eben mit Laufsandalen oder Barfußschuhen, je nachdem. Und auch bei miesem Wetter in den Laufsandalen läuft. Und der den Switch, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre dem Zeit gegeben hat und ganz, ganz langsam diesen Übergang gemacht hat. Weil prinzipiell würde man sagen, bei so einem Mann oder bei so einem Menschen, meistens bei Männern, sollte man nicht mit Barfußschuhen laufen. Aber natürlich geht es, weil er einfach dieses Prinzip beachtet hat, der Körper passt sich an das an, was man ihm gibt, wenn man ihm einen adäquaten Reiz gibt und ihm Zeit gibt dazu, daran sich zu gewöhnen. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und so geht das natürlich da auch. Das heißt, wenn man eine Historie mit Fußproblemen hatte und eben sagt, ich möchte auf Barfußschuhe irgendwann umsteigen, dann kann man das tun, aber ganz, 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 ganz langsam, damit sich der Fuß eben an die erhöhte Belastung gewöhnt, weil einfach nur mehr Kraft oder mehr Muskulatur im Fuß gleicht das nicht einfach so magisch aus. Das sind verschiedene Kapazitäten.
Ja,
aber
man darf nicht unterschätzen, wie viel Last das ist, ne? Also wie hoch dann doch der Impact ist. Und gerade wenn man Beschwerden hat, dann umzustellen, also ein Fuß, der gerade schon Schmerzen hat und schon sagt, ich bin an meinem Limit, ich bin eigentlich schon drüber, und dann noch mehr drauf zu packen, ist oft keine gute Idee. Langfristig bin ich da aber voll fein mit, ne? Das ist kann jeder machen, ja, dann muss der Fuß ein bisschen mehr arbeiten und wunderbar, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Ein Gedanke, der mir kam, ist, was ist so an Schuhen ungünstig? Sind gerade für die Peroneus-Geschichten Schuhe, wo die Sohle sehr weich und schwammig ist. Ich habe so kennst du noch diesen Essex, wo einfach du diese Sohle so ein bisschen so dieses weiche Schaumstoff nur so drunter geklebt ist? Und wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel mehr über die Außenkante abrollt, kennst du die dann vor dir laufen und die dann immer so auf der Außenkante hängen? Die sieht man so und die so, da läuft sich fast schon dieses Material von...
Genau, die Fußsohle fast schon auf dem Boden ist, nur die Fußsohle fast auf dem Boden, die Sohle vom Schuh quasi daneben so, ne?
Genau, ja, und das sind einfach, die gibt es auch von New Balance und so, es gibt so verschiedene Marken, die haben die alle, aber die sind... Für Leute, die entweder sehr über die Außenkante oder sehr über die Innenkante kommen und die gerade Beschwerden haben, nicht so gut, weil die dann halt wieder mehr in diese Dehnpositionen reinkommen, die dann mehr Stress machen. Genau das Gleiche, und das ist, wenn wir sehr feste Sohlen haben, und das war mal eine Zeit lang total modern, wo die Ferse so sehr breit ist, also wo wir dann so ein Keil haben, der unten drunter sitzt. Und wenn man dann sehr weit außen aussetzt, dann ist der Weg nach innen super weit. A, erhöhtes Risiko umzuknicken, wenn ich dahingehend irgendwie ein bisschen anfällig bin. Und wir haben dann einen größeren Weg, der schneller zurückgelegt werden muss. Das heißt,
voll, ja,
der Tibialis Posterior muss viel mehr Stabilisationsleistung erbringen. Das heißt, das ist für den auf der Innenseite richtig anstrengend. Ja, und das macht dann mehr Stress. Das heißt, für diese Problematiken innen, außen sind diese Schuhe nicht günstig.
Was ist denn, also was würdest du denn dann empfehlen? Also was für Schuhe an sich, also von der Art her?
Also ich sag mal, grundsätzlich ist erstmal dann Dämpfung eine gute Idee, dass es einfach so ein bisschen weicher ist, aber dass wir eine abgerundete Fersenkappe haben, also dass das alles eher schmal ist, schön abgerundet, dass das quasi diesen Weg dahin so ein bisschen begleitet. Und oft ist dann, nicht immer, das muss man ausprobieren, aber oft ist mehr Sprengung, also wenn die Ferse, der Fersenbereich höher ist als der vorne Bereich, ist oft eine gute Idee und funktioniert oft gut. Ja.
Genau, und um das noch hinzuzufügen, was du gerade eigentlich schon gesagt hast, und dass dir das Fuß, also der Schuh, dass das oben drüber über der Sohle kommt, dass das eben nicht aus einfach nur weichem Stoffgewebe ist, das ja nicht gestützt wird, sondern tendenziell schon eher ein bisschen fester, nicht hart mit irgendwelchen Plastikeinsätzen, die dann unter Umständen wieder Druck ausüben können, aber einfach die ein fixes Schuhbett sozusagen, aber ne, außenrum eben quasi eine Schuhform haben, die eben dafür sorgen, dass man da jetzt nicht komplett drüber eiert. Und da kann es natürlich unter Umständen auch sinnvoll sein, sich von seinen völlig durchgelatschten alten Sneakern zu verabschieden und da in ein neues Paar zu investieren unter Umständen.
Genau.
Auch wenn man bei neuen Sachen natürlich immer wieder ein bisschen aufpassen muss.
Ja, ich sag mal so, ne, auch hier, das ist wieder vor allen Dingen für die Akutphase, ja. Ich sag mal so, diese super breiten Fersenkappen sind nie besonders gut. Das war mal irgendwie ganz stylisch und gibt es auch immer noch so ein bisschen, aber so rein biomechanisch ist es jetzt nicht so sinnvoll, ist ja doch nicht schlimm, aber damit würde ich jetzt nicht irgendwie 20.000 Schritte gehen, würde ich jetzt nicht empfehlen.
Cool, ja. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir den Teil soweit ganz gut abgefertigt. Jetzt natürlich ganz wichtig zu besprechen, was macht man denn da? Ist da das klassische Schema, was natürlich universal für alle Sehnen gilt, Ironie, dass man immer mit Isometrie im Training anfängt, dann exzentrisch, Heavy Slow Resistance, was auch immer macht und dann mit Sprüngen und so weiter irgendwie dann fortführt und dann eben in seinen Sport eintaucht. Gilt das da auch oder muss man das anders machen, weil die Sehnen ja eben nicht so wie Achilles oder die Patellasehne sich verhalten? Wie gehst du das an?
Also ich arbeite sehr selten nur mit also am Anfang mit Isometrie, rein mit Isometrie. Weil das aber auch schwer ist, wenn du den Muskel isolierst, da so viel Last drauf zu geben, dass in der Isometrie wirklich ein Reiz ankommt. Ja, weil wir müssen ja dann meistens arbeitet man mit Bändern, weil mit dem Seilzug ist das immer sehr fummelig. Das haben die Leute oft auch nicht zu Hause und so. Und im Fitnessstudio musst du das dann irgendwie am Schnürsenkel einhaken. Und das ist immer ein Krampf. Ja, das heißt, ich arbeite da viel mit Bändern und das ist isometrisch. Da kommt nicht genug an, als dass da wirklich was passiert. Weil wenn wir mal überlegen, wir haben im Lauf, also allein im Gehen haben wir zwar auf der Achillessehne, aber ich meine, die unterstützen natürlich diese Bewegung, haben wir das bis zu 2,5-fache des Körpergewichtes, was da geleistet werden muss im Vortrieb. Mit einem Band isometrisch, da passiert nicht viel. Das heißt, ich arbeite viel direkt schon dynamisch im Heavy-Slow-Resistance-Bereich, also das heißt wirklich langsam in Kon und Exzentrik. Das vertragen die in der Regel gut. Und da ist häufig die Koordination am Anfang nicht gut. Also da sieht man dann deutliches Zahnrad in der Exzentrik, ja, in beiden Richtungen, vor allen Dingen aber beim Tibialis Posterior, dann auf einmal wackelt das da hin und her und die Leute sagen dann, was ist das, warum macht mein Fuß so komische Bewegungen? Sag ich, ja, weil die intramuskuläre Koordination richtig schlecht ist, weil der Muskel diese Bewegung nicht gut kontrollieren kann. Und dann geht es erstmal darum, das überhaupt kontrolliert ansteuern zu können. Also das heißt, es ist ganz viel dann erstmal Koordinationstraining und dann mit Widerstandsbändern das Aufarbeiten. Aber dann geht es auch relativ flott, wenn die Patienten das vertragen, tatsächlich in Richtung Waden heben. Ja, weil wir da natürlich dann viel mehr Last draufbringen können. Und da müssen wir dann aber gucken, dass die das technisch sauber machen, dass wir da keine nicht vermehrt nur auf der Außenkante hängen oder dass der Fuß dann zu sehr reinbricht. Da müssen wir gucken, richtet sich die Ferse im Rückfuß auf, wenn wir ins Wadenheben gehen, dass da wirklich diese Aufrichtefunktion da ist. Also dass wirklich, ich sag mal, Qualität geht da vor Quantität. Und dann geht es darum, die in die Dynamik zu kriegen, ja, und dann Sprünge und so. Und da bin ich aber mittlerweile, merke ich, und das ist jetzt nicht aus Studienlage, sondern das ist so meine Erfahrung, dass die noch viel mehr als die Achillessehnen brauchen, dass man nicht nur schön und sauber arbeitet. Also so dieses, ich muss gucken, dass der Fuß schön gerade ist, das, was wir am Anfang machen mit den Einlagen auch, ne, dass der nicht nach innen kippt, damit da keine Dehnung draufkommt, das ist am Anfang stressig. Okay, aber in der Spätphase der Reha muss ich das machen. Das heißt, ich nenne das immer hässliche Landung, hässliche Ausfallschritte. Das Knie darf nach innen in den Valgus reingehen, also X-Bein, O-Bein. Der Fuß darf nach innen gedreht, nach außen gedreht, Vollgas in die Eversion. Ich lasse die auch mal, gerade wenn das Trailläufer sind, mal auf einem Keil Ausfallschritte machen, weil der Berg ist so, wie der Berg ist. Ich muss meinen Körper an den Berg anpassen und nicht umgekehrt. Das heißt, ich muss unter diesen maximalen Dehnpositionen auch Last aushalten, Impact aushalten. Und die brauchen das. Das würde ich sagen, ist so der größte Unterschied, vielleicht jetzt, wenn wir beim Fuß bleiben, mit den Achillessehnenleuten, wo ich das auch mache, aber wo das nicht so wichtig ist. Also, weil das sind oft meine Trailläufer, das geht in der Ebene, laufen geht super und dann gehen die an den Trail und da wird es technisch. Und dann kommen die nochmal und sagen, ah nee, da geht's noch nicht. Und dafür brauchst du das. Und ich finde, das ist so das, was am meisten, wenn Leute zu mir kommen von anderen Therapeuten, was dann fehlt. Wo ich sage so, okay, wir müssen dich mal ein bisschen hässlich belasten.
Voll, finde ich super, super geil, weil das ist auch genau das, was wir in letzten Zeit immer mehr auch integriert haben, sind, also zwei Aspekte, also natürlich nicht bei den tibialis posterior Leuten, weil die haben wir nicht, aber eben auch gerade bei den Achilles und teilweise auch Patella-Sehnen-Leuten, dass wir immer mehr sehr variantenreiche Sprünge eingebaut haben, also mit nicht nur jetzt einfach nur auf der Stelle, also einfach nur Knöchelsprünge, sondern eben auch vor, zurück, zur Seite.
Ja.
Das als eine Übung erstmal zum Einführen, dann aber auch zum Beispiel im Kreis, also sich drehend quasi hüpfend vorzubewegen. Oder so Koordinationssachen mit 2-1, 1-2, so verschiedene Sachen, wo natürlich zum einen der Aspekt ist, dass der Kopf eher damit beschäftigt ist, überhaupt das koordinativ hinzubekommen.
Ja.
Und man sich darauf fokussiert und nicht so sehr, tritt er jetzt Schmerz auf oder tritt er nicht Schmerz auf, sondern zu merken, hey cool, das hat ja, also im Nachgang, hey cool, das hat ja gut geklappt und ich habe jetzt eigentlich gar nichts gehabt. Und diesen Überfokus ein bisschen davon wegzubekommen, gerade bei den Leuten machen wir sowas ein bisschen mehr. Aber halt eben auch genau das, was du sagst, diese hässlichen Landungen oder diese hässlichen Belastungen einfach mit reinzubekommen, weil du genau wie du gesagt hast, wenn du Trail läufst, bergab oder bergauf, aber vor allem natürlich bergab noch mal ein bisschen mehr, haben wir natürlich ganz, ganz viele Unebenheiten im Boden. Das sind ja keine, das findet ja nicht auf Asphalt statt, sondern eben auf, in Anführungszeichen, Waldwegen oder unebenen Wegen, wo der Fuß dann eben in genau diese Position schnell rein muss. Und das ist nicht kontrolliert und im Endeffekt ist ja auch jede Wiederholung anders.
Ja.
Und deswegen ist es dann super, super wichtig, da eben genau das zu tun, in verschiedenste Positionen sich da natürlich ranzuführen, da eine Systematik drin zu haben. Du wirst den Leuten ja auch nicht einfach geben, so, ne, keine Ahnung, wir werfen jetzt 20 Legosteine hier auf den Boden und du springst jetzt da drüber.
Nein.
Und einmal knickst du so ab, einmal knickst du so und dann musst du damit klarkommen, sondern du baust es ja auch langsam auf. Aber eben genau diese Unkontrolliertheit im richtigen Moment in der Reha drin zu haben. Und ich würde auch sagen, dass das gerade bei sowas definitiv eine Sache ist. Natürlich auch bei der Sprunggelenks, bei so Supinationstrauma, idealerweise, dass man
total
sowas dann später wieder einführt. Aber dass man sowas mit drin hat und eben nicht nur dieses klinische, reine Springen und Landen hat, sondern genau wie du sagst, gerade bei solchen Sachen, wo wir nach links und rechts viel ausgleichen müssen. Finde ich super cool.
Da kann man auch schon relativ früh mit anfangen, wenn die Sehne so ein bisschen mit Dehnung klarkommt. Das muss man dann austesten. Aber das kann man super testen, zum Beispiel wirklich einfach in einem Split-Squat, also in so einem Ausfallschritt und wirklich ganz statisch und den Fuß einfach nur auf ein Schrägbrett stellen. Und erstmal nur einen ganz normalen Split-Squat hoch, runter. Wenn die Sehne da schon reagiert und auf die Dehnung sagt so, nee, das finde ich blöd, dann weiß ich, da brauche ich mit Sprüngen noch gar nicht anfangen.
Voll.
Das ist immer so mein Test, wo ich sage, so, okay, wenn das so 2-3 Wochen lang im Training gut funktioniert, dann können wir auch mal gucken, dass wir von den Sprüngen her schwieriger werden, dass wir Eversion, Inversion mehr mit einbauen, um das so vorzubereiten. Und das ist halt super, super wichtig, dass der Fuß das gut kann, auch in diesen verschiedenen Stellungen. Weil alleine, wenn ich jetzt, selbst wenn ich nicht am Trail unterwegs bin, wenn ich mal im Wald spazieren gehe, habe ich auch Wurzelwege, wo irgendwie mal ich mit ein bisschen mehr Unebenheiten zurechtkommen muss. Auch wenn ich mal am Strand bin. Das ist ja so, sehr häufig geht es denen gut. Dann gehen die in Urlaub am Strand.
Voll, ja.
Und spielen da vielleicht ein bisschen Fußball mit den Kids. Und dann können aber eigentlich schon irgendwie 10, 12 Kilometer laufen, kommen wieder und haben Schmerzen. Ja, und dann weiß ich, wenn das passiert im Coaching, weiß ich, okay, es ist definitiv Zeit, dass wir das üben. Das müssen wir mit reinnehmen. Ja, weil der Fuß da halt super viel ausgleichen muss. Wir haben viele Dehnpositionen. Wir haben einfach viel, wo der Muskel dann viel schneller müder wird, weil er viel mehr gefordert ist. Ne? Und diese Ausdauer hinten raus dann auch zu entwickeln, dafür muss ich das einbinden.
Genau, und diese Ausweichbewegungen, das muss man ja vielleicht auch sagen, die müssen ja sehr, sehr schnell und spontan erfolgen. Und das bedeutet halt auch automatisch immer sehr, sehr schnell und viel Last auf die Sehne.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich mit den Achillessehnenleuten, wenn die noch nicht so weit sind in ihrer Reha, sehen wir das auch. Also, dass sie, wenn die im Urlaub sind, dann
ja.
Zum Beispiel in eine Städtetour machen, wo sie viel auf Pflasterstein unterwegs sind, wo der Fuß eben auch viel ausgleichen muss. Oder eben genauso, wie du sagst, eben auf Sand, wo ja viele Leute denken, naja, eigentlich ist es ja gut, weil der Sand ist weich und so und das ist eine gute Polsterung sozusagen. Aber das muss auch nicht so sein, das ist ganz wichtig. Das ist bei einigen Klienten von uns so gewesen, aber bei anderen auch nicht. Aber das kann dann eben auch zu einem Flare-Up führen, einfach weil der Fuß sehr, sehr schnell arbeiten muss oder die Wade dann auch sehr, sehr schnell arbeiten muss und dann eben schnell Kraft auf die Sehne draufbringen muss. Und wenn man das noch nicht integriert hat, weil es einfach noch nicht Teil der Reha ist, weil es noch nicht sinnvoll ist zum Beispiel, das kann ja durchaus auch sein, dann kann das eben zu einem Flare-Up führen.
Total. Ja, das muss man immer so ein bisschen auch vorbereiten. Ne? Also ich, gerade bei den Fußleuten, bei meinen Peroneus-Leuten, aber auch bei den Achillessehnen-Leuten, ich sage denen immer, wenn es an den Strand geht, versuch mal am Anfang ein bisschen mehr auch Schuhe noch anzulassen. Ich weiß, nervig, aber das gibt nochmal so ein bisschen geraderen Untergrund. Und wenn es nur Flipflops sind, das ist oft ein gutes Tool. Und dann so sich so langsam daran zu tasten, weil häufig ist man dann so den ersten Tag am Strand, wo läuft dann auch ganz viel, weil es super schön, dann macht man noch Strandspaziergang und so. Und dann stürzt man sich da so rein, gerade wenn die noch relativ am Anfang sind. Später, das muss natürlich alles wieder gehen. Ne? Also wir reden jetzt hier über Sachen, die man irgendwie so managt, weil das vielleicht ein Problem darstellen kann. Aber langfristig gesehen soll das natürlich alles wieder absolut ohne Probleme barfuß möglich sein, ganz klar.
Voll. Voll. Aber genau das, also auch noch ein super wichtiger Punkt, dass die Muskulatur natürlich auch schneller müde wird, weil wenn man mit seinen Sneakern auf ebenem Untergrund, auf Asphalt, auf dem Bürgersteig unterwegs ist und so weiter, da muss die Fußmuskulatur natürlich nicht so viel arbeiten und dementsprechend nicht nur jetzt im Fuß, sondern eben auch Peroneus und Tibialis posterior, die Wade, wie wenn wir im Sand laufen, wo die Fußmuskulatur an sich, aber eben auch genauso eben die stabilisierenden Muskulaturen vom Sprunggelenk einfach viel mehr Arbeit haben, einfach weil der Untergrund uneben ist, weil man einsinkt, wegrutscht und so weiter. Und dann natürlich auch einfach die Kraftausdauer da unter Umständen eine Rolle spielt. Und wenn die noch nicht so da ist, die ja auch ganz häufig dann abgeschwächt ist, durch vielleicht auch eben eine lange Pause, lange Inaktivität und so weiter oder eben auch einfach allein durch die Schmerzen gehemmt ist, dass dann eben die Muskulatur irgendwann müde ist und dann eben vermehrt Schmerzen auftreten. Also wir haben das häufig eben so einen Akkumulationseffekt in solchen Fällen, gar nicht mal so unbedingt im ersten Moment, wo man merkt, ah okay, das tut jetzt weh, dann lasse ich, sondern eher so, wir können eigentlich ganz gut am Strand lang spazieren und dann so irgendwann so, oh, jetzt ist aber irgendwie, jetzt fühlt es sich nicht mehr so geil an.
Ja.
Das sieht man da dann häufig. Und ich
total,
muss, sprich erstmal du fertig.
Nö, also nee, was mir nur durch den Kopf ging war, und was man nicht unterschätzen darf ist, es geht ja super viel Energie im Sand verloren, ne? Also wir haben ja, also ich drücke mich ab und ich weiß nicht, wie der Prozentsatz ist, aber ein großer Prozentsatz verschwindet einfach darin, dass ich Sand zur Seite schiebe, ja? Das heißt, für die gleiche Gehstrecke muss ich deutlich mehr Energie aufwenden, um vorwärts zu kommen, ja? Auch
voll,
das.
Ja.
Also das merkt man, wenn man mal so sonst nicht im Sand irgendwie Sport macht und dann, also ich habe früher Beachvolleyball gespielt und dann jetzt nach Jahren mal wieder, Alter, bin ich nicht vom Fleck gekommen.
Oh. Voll.
Ja, also das ist so, da merkt man so richtig, wie diese Energie einfach verpufft und so geht es den Fußmuskeln natürlich auch. Ne? Deswegen so, ich sag mal, 5 Kilometer am Strand spazieren gehen ist was anderes als 5 Kilometer in der Ebene spazieren gehen. Ne? So.
Ja, definitiv. Und da muss ich auch gerade nochmal dran denken, weil ich also an meine Zeit mit Patellaspitzensyndrom, wo ich noch weiß, da hatten wir einen Unikurs Handball und wir haben Beachhandball gespielt. Super geile Sache, macht unfassbar viel Spaß. Und da war es die Zeit so, wo ich ziemlich stagniert bin, wo ich so auf Schmerzlevel NRS 3 bis 4 irgendwo rumgedümpelt bin, je nachdem, wie viel ich eben gemacht habe. Aber ne, als Sportstudent ist es immer ein bisschen tricky, wenn man dem nicht entgehen kann. Man kann natürlich mit den Dozenten reden, das habe ich natürlich auch immer gemacht, dass ich dann unter Umständen nicht Vollgas gegeben habe bei Sprüngen, Richtungswechseln und so weiter. Aber gerade natürlich, ja, als Sportler, wenn man halt drin ist, dann und Aufwärmeffekt hat, dann, deswegen kann ich es immer gut nachvollziehen, dann macht man natürlich einfach und denkt jetzt nicht mehr so wahnsinnig drüber nach, wenn die Schmerzen nicht super hoch sind. Ne? Und dann weiß ich noch, da haben wir Beachhandball gespielt und ich dachte mir so, eigentlich müsste das ja total gut funktionieren, weil ne, Sand ist weich, gibt gut nach und so weiter und wie gesagt, nicht mit der Achillessehne, sondern mit der Patellasehne, aber das war richtig scheiße, diese vielen Ausgleichbewegungen, wo das Knie dann doch nochmal irgendwie ein Stückchen wegsackt oder zur Seite oder nach innen, nach außen driftet. Eigentlich Bewegungen, die an sich für die Patellasehne jetzt nicht irgendwie mehr Last bedeuten sozusagen, aber einfach diese verschiedenen Winkel, also sehr, sehr variable Winkel und halt eben auch, dass der Quadrizeps dann wahrscheinlich auch in seinen unterschiedlichen Anteilen so ein bisschen mehr außen oder eher mehr innen auf einmal feuern muss und das sehr, sehr plötzlich und sehr, sehr abrupt, weil man ja natürlich einen trotzdem sehr, sehr schnellen Sport hat. Das war einfach richtig, richtig scheiße. Und ich dachte mir danach so, hey, das kann doch nicht sein. Eigentlich ist das ja total dumm. Und das war auch so ein Ding für mich, wo ich es gelernt habe oder wo ich gemerkt habe, okay, der Untergrund spielt da unter Umständen in der Hinsicht doch eine sehr, sehr große Rolle, auch für mich in der Situation.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und eine Sache, an die ich noch dran denken musste, das hast du jetzt vor ein paar Minuten gesagt, aber da muss ich auch gerade so grinsen, diese Ansteuerungssache gerade beim Tibialis Anterior, wenn man das zum ersten Mal macht, eben so eine Übung, um da vielleicht mal so ein Beispiel zu nehmen, eben das, was du gesagt hast mit einem Widerstandsband, also wenn man eben zum Beispiel sich hinsetzt, den Fuß überschlägt, also die Beine überschlägt, den einen Fuß auf den anderen drauflegt, dann eben Widerstandsband quasi um den Vorfuß wickelt oder drum macht und mit dem anderen dann draufstellt. Da kann man ein Miniband benutzen, wenn man schon ein bisschen stärker ist oder einfach so ein normales Terraband und das quasi einfach so ein paar Mal um den Vorfuß drum wickeln und dann eben um den Standfuß quasi drum und dann eben die Fußinnenseite versuchen, langsam kontrolliert in die Decke zu bringen. Mhm. Und jeder, der zuhört, vielleicht eben auch gerade Therapeuten und Trainer, wenn ihr das noch nie gemacht habt, testet das mal aus und versucht mal diese Bewegung, auch natürlich gerne mit ein bisschen mehr Widerstand, weil ohne funktioniert es meistens dann relativ easy, aber mit ein bisschen Widerstand mal versuchen, rund zu machen. Und das wird sehr, sehr schwierig sein, genauso wie du sagst, dieses Zahnradgefühl, das ist sehr, sehr holprig und unter Umständen wirklich so im Bewegungsumfang so 2-3 Zentimeter auf einmal übersprungen werden, einfach dass der Fuß einfach runterfällt und man erstmal denkt, wow, okay. Ich habe das dann, weil ich es in der MTT einfach sehr, sehr häufig dann machen musste, war ich dann irgendwann einfach dann ganz gut da drin. Aber die Patienten sind natürlich erstmal komplett erstaunt und denken, so wie du gesagt hast, wieso klappt das denn nicht? Und ich habe dann einfach immer jedes Mal gesagt, oder habe dann immer gefragt, wie häufig hast du denn schon mal versucht, diese Bewegung isoliert zu machen?
Ja.
Und dann sagen die Leute, naja, nie. Dann sage ich, okay, und wieso sollte das dann jetzt gut funktionieren? Ne?
Ja.
Also alles andere, wenn wir jetzt irgendwie Übungen mit den Händen machen oder mit den Armen, das machst du ununterbrochen im Alltag. Allein wenn wir miteinander reden und gestikulieren, dann benutzt du die ganze Zeit deine Hände, deine Arme. Du musst irgendwas über Kopf machen, du musst irgendwas hinter dem Rücken machen. Aber wann hast du denn jemals irgendwie versucht, deinen Fuß isoliert in irgendeiner Weise anzuspannen, anzusteuern? Und das haben die meisten einfach nicht. Und deswegen ist es klar, dass es nicht gut funktioniert. Wenn man es ein paar Mal macht, geht das recht schnell, dass man da auch besser wird da drin. Und
total.
Dann auch Last drauf bringen kann. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig, dass man, wenn die Ansteuerung noch nicht da ist, wirklich erstmal daran arbeitet, weil es nichts bringt, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir brauchen irgendwie einen höheren Reiz auch, ne? Im Sinne von Sehnenadaptation und strukturelle Anpassung und so weiter. Und das aber gar nicht geht, weil die Hälfte der Bewegungsamplitude übersprungen wird, weil man das Ganze nicht kontrollieren kann.
Ja, ne? Super wichtig. Und wenn man jetzt mal überlegt, ne? Das ist ja eine langsame, kontrollierte Bewegung. Wenn ich jetzt gehe, ist die Bewegungsgeschwindigkeit ja viel, viel höher, wo mein Fuß nach innen geht. Und das ist wichtig, das ist ja normal, ne? Also wenn wir aufsetzen, haben wir eine gewisse Eversion, also der Fuß geht ein Stück nach innen, das ist ein Teil der Stoßdämpfung. Aber das ist ja viel, viel schneller als das, was passiert, wenn ich diesen Fuß da hochziehe. Das heißt, bei der Bewegungsgeschwindigkeit, also je höher die Geschwindigkeit, desto weniger Kraft kann ich produzieren. Wenn ich jetzt da schon zum Beispiel ein Kraftdefizit habe bei so kleinen Bewegungen und einem Ansteuerungsproblem, dann habe ich das in der schnellen Bewegung erst recht. Dementsprechend super, super wichtig, da die Koordination hinzukriegen. Und gerade beim Tibialis posterior ist es wichtig, dass man dann auch die langen Zehenflexoren mit reinnimmt, weil die laufen auch da lang, ja, laufen auch hinterm Knöchel lang und die haben natürlich auch eine ähnliche Funktion. Das heißt, dass wir schon auch gucken müssen, die Zehenflexoren, sind die gut? Kann derjenige die richtig ansteuern? Ja, also das sind ja auch alles Dinge, die das mediale Längsgewölbe unterstützen, diesen medialen Steigbügel. Das heißt, wir müssen die Synergisten natürlich auch mit ansprechen. Das heißt, das ist super wichtig, dass man die dann da auch anschaut, wie funktionieren die.
Hast du da eine konkrete, hast du da eine konkrete Übung, irgendwas, was du als Beispiel nehmen kannst?
Also erstmal will ich überhaupt, dass koordinativ ich sowas wie Extension und Flexion abwechseln kann. Das mache ich oft Großzehen, Kleinzehen gegeneinander, dass ich erstmal gucken kann, geht das? Ja, das ist oft schon schwierig. Und dann gucke ich natürlich, können die sowohl Flexion im Sinne von Krallen, da wären wir ja bei den langen Zehenflexoren, also kriegen die das hin, wirklich Zehen einzurunden, aber auch kurze Zehenflexoren. Das heißt, dass wenn ich jetzt den Fuß auf den Boden drücke, dass ich wie so kleine Falten oben auf den Zehen habe. Weißt du, was ich meine? Also, dass du quasi die Endgelenke bleiben liegen und die Flexion entsteht in den mittleren Mittelgelenken. Und das versuche ich mit denen erstmal zu erarbeiten, dass sie das überhaupt beides alles können. Und dann ist es ja super schwierig zu gucken, wie bindet man die ein, ohne dass die, ich sag mal, entweder unterfordert sind, weil man kann das natürlich mit dem Theraband machen, ne? Sich draufstellen, über das Theraband die Zehen hochziehen und dann runterkommen. Das ist für viele am Anfang schon schwierig, wenn die wirklich nicht gut sind. Aber dann ist das schnell zu leicht. Da habe ich erst vor kurzem eine neue Übung integriert, die ich ganz gerne mag. Da habe ich aber noch in der Testphase, wie gut die funktioniert, dementsprechend ohne Gewehr.
Ihr könnt jetzt mittesten.
Und zwar, dafür kann man eine Faszienrolle, hier so eine Schaumstoffrolle, super gut nutzen. Nur die Zehen drauf, in Rückenlage, Beine angestellt und dann eine isometrische Hüftbrücke machen, also Po hoch, aber nur über die Zehen abgestützt. Das ist auch für die Hamstrings, Oberschenkel, Rückseite wahnsinnig anstrengend, aber das wird sehr schnell sehr schwierig für die Zehen.
Voll, ja.
Ja, und das nutze ich gerade super gerne, weil viele, die so mit dem Waden heben, wenn man mit denen arbeitet, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die kriegen dann irgendwann auch Vorfußprobleme, wenn die Zehen nicht so richtig reinnehmen. Ja, und das ist eine super gute Übung, um die Zehenflexoren da so ein bisschen mehr auch tatsächlich kraftmäßig zu fordern, dass die wirklich mal isoliert gefordert sind, ohne dass der Vorfuß gleich mit drin ist. Ne, dass wir wieder Vorfußbelastung haben. Und ich bin da halt sehr konsequent, dass wenn die Wadenheben machen, dass ich immer sage, nimm die Zehen mit, Zehen in den Boden drücken. Die müssen mit dabei sein, dass wir den Vorfuß entlasten. Und da haben wir den natürlich dann auch mit drin.
Mhm. Super spannend. Muss ich gleich mal testen, weil ich stelle es mir unfassbar schwer vor, ehrlich gesagt. Allein das zu halten, mal diese Hamstring Bridge auf der Black Roll. Kann man ja auch für die Wade machen, also wenn man das mit relativ gestreckter Hüfte, gestreckten Knien quasi macht und dann die Rolle mit dem Vorfuß versucht, die Rolle quasi in den Boden zu drücken.
Genau.
Und das führt ja bei vielen schon zu Krämpfen in Wade und hinteren Oberschenkel. Beidbeinig geht meistens noch einigermaßen, aber einbeinig ist dann absolut direkt komplett Game Over. Aber das mit den Zehen, das muss ich gleich mal testen, weil das stelle ich mir wirklich unfassbar schwer vor.
Das ist recht anstrengend. Am Anfang merkt man nur die Hamstrings, alle, die das bei mir machen, die sagen mal, oh, ich merke das in der Oberschenkelrückseite. Sag ich, stimmt? Warte mal. Ja, und man muss halt wirklich gucken, dass es vor allen Dingen die Zehen sind und nicht der Ballen, weil dann ist es wieder mehr die Wade, die es leistet.
Ja.
Ne? Also, weil die Wade wird sowieso auch mitmachen, keine Frage. Aber wenn wir wollen, dass die Zehen wirklich arbeiten, weil dann haben die einen langen Hebel, das ist wirklich anstrengend. Und das ist so jetzt bisher die Übung, wo ich die Zehen gut kriege, ohne dass ich Druck auf den Vorfuß kriege, weil das haben wir häufig mit dabei. Und wenn der Vorfuß ein Thema mitmacht, dann ist das Mist.
Mhm. Super, super spannend. Also test es mal, gib Feedback.
Ja, gerne.
Wenn es nicht funktioniert, ihr Muskelkater, Krämpfe oder ähnliche negative Empfindungen habt, dann bitte das Feedback gerne an Sarah und nicht an mich. aber ich bin gespannt. Cool. Sarah, ein Thema, worauf ich auf jeden Fall nochmal am Ende jetzt nochmal kurz hinaus wollte. Wenn wir jetzt, also das gesagt, wenn du arbeitest ja relativ viel auch mit Läufern generell, egal ob jetzt Trail oder ne, andere Distanzen. Und so, also ich habe es auch vor allem, ohne jetzt nochmal irgendwie groß Risikogruppen irgendwie zu kennen oder beziehungsweise da nochmal was Bestimmtes gesehen zu haben. Zum einen natürlich die üblichen Verdächtigen, die nicht sich viel bewegende Populationen, häufig weiblich irgendwie zwischen 50 und oder zwischen 45 und 60, 65 Jahren mit Übergewicht verbunden und so weiter, mit den üblichen Risikofaktoren, was Stoffwechselerkrankungen und sowas angeht, die dann eben auch für Achillessehnen oder Plantarfasziopathie oder sowas eben häufig auch Probleme bekommen. Die habe ich häufig erlebt mit gerade mit Tibialis posterior, aber auch eben mit Peroneus und dann aber eben genau die Läufer, die das wirklich als reine absolute Überlastung nicht immer und bei der anderen Gruppe, bei der ersteren eher, sage ich immer, ist eine relative Überlastung, einfach quasi den eigenen Körper, das klingt jetzt sehr hart, aber im Endeffekt meine ich es trotzdem so, also den eigenen Körper so ein bisschen runtergewirtschaftet haben durch Lebensstilfaktoren, durch eben Übergewicht, durch schlechte Stoffwechsellage, durch meistens eben keine gute Ernährung, keinen guten Schlaf und so weiter und dann eben dadurch quasi die eigenen regenerativen Fähigkeiten oder eigenen Kapazitäten einfach immer weiter runtergeschraubt, die Belastung bleibt die gleiche und dann überlastet so eine Sehne eher relativ quasi. Und auf der anderen Seite halt eben die Sportler, die einfach absolut das Ganze überlasten, indem sie einfach mehr machen als jetzt entweder natürlich die Achillessehne, aber auch genauso der Fuß, Schienbein, was auch immer es dann ist. Und da in dem Fall dann eben Tibialis posterior oder Peroneus dann sind. Und wenn wir jetzt mal gerade die Läufer nehmen, weil ich finde, Lauf ist immer so, kann man sehr, sehr anschaulich nehmen, weil es eine zyklische Belastung ist, wo wir sehr, sehr viel auch schrauben können und uns anschauen können. Was sind da so Anpassungen, jetzt abgesehen von Schuhwahl und sowas, worüber wir gesprochen haben, was du, sei es am Laufstil zum Beispiel angeht oder auch an vielleicht irgendwelchen Ideen, Bewegungsideen, die Leute im Kopf haben sollen, wie sie sich bewegen, wie sie versuchen sollen, sich zu bewegen, was du den Läufern oder Läuferinnen mitgibst, wie du Belastung anpasst, Bewegung anpasst, Lauftechnik und so weiter. Was machst du da?
Also wenn ich mir den Laufstil angucke, grundsätzlich bin ich ein Fan davon zu sagen, das, was dir intuitiv kommt, ist erstmal eine gute Idee, ne? Und das darfst du auch laufen. Manchmal ist es aber eher günstig oder ungünstig für bestimmte Strukturen. Ja, und gerade wenn man dann wieder ins Laufen einsteigt, kann es Sinn machen, es zumindest kurzzeitig anzupassen. Oder, weil wir ja wissen, eine Vorverletzung ist der größte Risikofaktor, um sie nochmal zu kriegen, ist gegebenenfalls auch langfristig umzustellen. Und das, was rein von den Belastungen, die über die Drehmomente und so ankommen an der Peronealsehne oder aber auch an der Tibialis posteriorsehne, ist, da sie die Wadenmuskulatur, die Achillessehne unterstützen, ist ein Vorfußlauf grundsätzlich erstmal belastender als ein Rückfußlauf. So. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der starker Vorfußläufer ist, dann würde ich demjenigen für den Anfang auf jeden Fall sagen, versuch mal ein bisschen mehr Richtung Mittelfuß zu gehen, weil das oft schon ein bisschen Stress rausnimmt. Ja, um da einfach nicht so viel Kräfte absorbieren zu müssen in der vorderen Stützphase. Weil den Abdruck, den haben wir immer. Ne? Also das ist egal, ob du Vorfußläufer oder Rückfußläufer bist, diesen Fußabdruck, den haben wir immer. Aber in der vorderen Stützphase haben wir den entscheidenden Unterschied zwischen Rückfuß- und Vorfußlauf, dass wir im Vorfußlauf die Absorption, also dieses Abbremsen, Energie aufnehmen, dass das viel über die Waden- und Fußmuskulatur passiert, natürlich auch über Hüfte und Knie. Aber beim Rückfußläufer haben wir es mehr über Knie als beim Vorfußläufer. Und dementsprechend, wenn ich jemanden habe, der mit Achillessehne, Peronealsehne, Tibialis posterior Probleme hat, dann will ich den erstmal so ein bisschen vom Vorfußlauf wegkriegen und dann langsam das Ganze wieder integrieren. Das kann eine gute Maßnahme sein. Und was ich gerne mitgebe, ist, dass man die Schrittfrequenz erhöht, also die Schrittlänge reduziert, weil wenn ich größere Schritte mache, setzen viele, wenn die Technik nicht gut ist, weiter vor dem Körperschwerpunkt auf. Und auch das, also das führt dazu, dass wir viel mehr bremsen müssen. Also wir haben viel mehr absorbierende Leistung, ja, wenn wir jetzt biomechanisch sind. Also wir müssen viel mehr aufnehmen, Und das muss natürlich auch irgendwer machen. Ja, das heißt, wenn ich kürzere Schritte habe, kann ich in der Regel die Drehmomente auch ein bisschen reduzieren, was auch dann dazu führt, dass häufig das Laufen auf einmal, was vorher vielleicht so ein bisschen, wo man sagt so, ja, da war so ein bisschen Schmerz, aber nicht so viel, aber trotzdem nicht so gut, ein bisschen kürzere Schritte, mehr Schritte und auf einmal, ah, läuft, geht gut. Ja, das ist was.
Genau, ganz kurzer Einschub.
Na klar.
Das ist ja auch ganz simpel, wenn wir die gleiche Geschwindigkeit haben bei mehr Schritten, also die, wo sich die Last auf mehr Schritte verteilt, dann ja. Haben wir pro Schritt weniger Last und wenn die Technik gleich bleibt.
So würde ich es nicht sagen. Also ja, du musst natürlich, also wenn du jetzt nur von Bewegungsenergie und ich muss von Punkt A nach Punkt B kommen,
genau.
Ja, aber ich sag mal, die Last pro Schritt, die verändert sich dadurch, wie die Position des Fußes ist. Ja.
Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Nur allgemein gesprochen hast du halt dann pro Schritt trotzdem weniger Belastung an sich.
Ja, da bin ich bei dir.
Einfach, weil es sich aufteilt. Genau, das genau. Wollte ich eigentlich nur sagen.
Okay, dann hab ich es nur falsch verstanden. Aber dann bin ich wohl bei dir. ein weiteres Ding, was ich mir angucke, gerade bei den Peroneus-Leuten, ist die Spurbreite. Das heißt, ne, also wenn Spurbreite heißt, wenn ich jetzt eine Linie ziehe und gucke, wo setzen die Füße auf. Ja? Ja, manchmal hat man Leute, die ein starkes Overcrossing haben, die also so quasi immer über die Linie drüber gehen. Und was dann häufig passiert.
Modellauf.
Ja, genau. So ein Modellauf. Und was wir dann aber häufig machen, ist, weil dann das Bein ja so schräg steht, ist, dass wir mehr über die Außenkante aufsetzen. Und das ist für die Peroneus-Leute oft blöd, aber auch. Wenn ich dazu neige, dass mein Fuß schneller, unkontrollierter nach innen kippt, auch für die Tibialis Posterior-Leute blöd. Das heißt, da gucke ich dann, dass ich mit den Leuten sage, okay, versuch mal nicht auf einer Linie zu laufen, sondern so ein bisschen mehr Platz. Also für die fühlt es sich ja meistens so an, als würden die wie so ein Elefant durch die Gegend stampfen.
Wie so ein
Dabei
Cowboy,
ist es
so.
Gar nicht so krass. Ja, genau, so ein Cowboy. Aber da hilft es dann manchmal zu sagen, probiert es mal. Und das hilft dann oft gut. Wenn ich so Änderungen vornehme, ich finde das noch ein wichtiger Punkt, dann gebe ich das mit und sage, mach das mal. Du läufst dich warm, so wie immer. Ne? Erst du läufst los und dann nimmst du dir mal so 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten machst du das mal eine Minute, dann machst du es mal wieder nicht, dann machst du es mal wieder, dann machst du es mal wieder nicht. Probierst aus, wie fühlt sich's an, was macht die Sehne, wie ist es insgesamt. Weil wenn ich was am Laufstil verändere, das ist wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe und Krafttraining mache. Ich verändere was am System, also muss ich erstmal ausprobieren, wie klappt das? Und kann ich das dann vielleicht dann Schritt für Schritt über längeren Zeitraum auch integrieren? Also das finde ich ist immer wichtig, wenn ich was am Laufstil verändere, dann ist das, hat das ähnliche Konditionen wie quasi im Krafttraining ein bisschen.
Voll, super, super geiler Punkt. Es gibt ja auch einzelne Leute, die sagen zum Beispiel, dass man am Laufstil eigentlich, also gerade bei etablierten Läufern, wenn die natürlich noch laufen können, das ist auch ganz wichtig, dass sie am Laufstil an sich gar nichts machen, weil sie halt sagen, hey, das ist so ein natürliches Bewegungsmuster. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn ich jetzt irgendwie an der Kniebeugen oder an der Bankdrücktechnik irgendwie was ändere. Laufen, Joggen in dem Sinne kann jeder von uns und das ist ein absolut inhärentes Bewegungsmuster und daran auf Dauer, deswegen ist es saugut, dass du sagst, eben wir lehnen uns erstmal einen Zeitraum von 5 Minuten, ich finde, das ist gefühlt eigentlich schon lange,
ja, ja.
Nehmen wir uns, um darauf zu achten, dann ist es ja eben ganz wichtig, dass wir das ja zeitlich begrenzt machen, dass man überhaupt die Konzentrationsfähigkeit da überhaupt behält. Und vielleicht noch so ein Ding, was weshalb du super gut gesagt hast, man muss erstmal schauen, was dann überhaupt passiert. Im Endeffekt basieren, also ist, das muss man auch so sagen, das klingt immer so ein bisschen doof und unprofessionell, aber natürlich sind einige oder viele Entscheidungen, die wir erstmal machen, basierend auf Try and Error. Auf einem besseren Try and Error, weil wir sehr, sehr viel Erfahrung haben mit diesen einzelnen Situationen, als jemand, der einfach nur random testet, weil wir einfach dann wissen, dass wir nicht 10 verschiedene Sachen testen müssen, weil 7 davon vielleicht einfach völliger Quatsch sind und nur 3 in Frage kommen. Aber vielleicht müssen wir von den 3 treffen wir vielleicht beim ersten Mal das Richtige, die richtige Maßnahme, aber vielleicht beim anderen müssen wir vielleicht 2 probieren, bevor die dritte dann sitzt quasi. Und deswegen, wenn wir so eine Lauftechnik ändern, so wie du es jetzt eben gesagt hast, zum Beispiel die Spurbreite ein bisschen breiter machen, dann kann es natürlich auch sein, gerade bei Leuten, die sehr, sehr viel, oder wo man aufpassen muss, dass sie nicht zu viel Fokus auf eine auf schmerzende Stelle jetzt wie ein Tibialis posterior oder Peroneus oder natürlich auch eben auch die Achillessehne setzen, dass wenn die dann anfangen, sich darauf zu konzentrieren, die Spur breiter zu machen und dann eben in sich reinhorchen, wie fühlt sich das währenddessen an, dass das trotzdem allein schon den Schmerz verstärken kann, weil sie aus ihrem gewohnten natürlichen Bewegungsmuster, was ihnen eigentlich sehr, sehr viel Freude bereitet, was ihnen was für sie Leidenschaft, Freiheit bedeutet, ja, ne, ganz viele Emotionen, positive Emotionen damit verknüpft sind, auf einmal da ein bisschen rausgenommen werden, sie sehr, sehr viel Fokus eben auf diese schmerzende Stelle geben, um die auch Rückmeldung geben zu können und das dann eben auch genauso negativ sein kann. Und bei den Leuten ist dann unter Umständen sogar wichtiger ist, eben dann zu sagen, man manipuliert irgendwelche anderen Variablen, wie Geschwindigkeit zum Beispiel läuft erstmal einfach nur langsam und baut erstmal nur einfach nur den Umfang auf, macht parallel eben das Training und das reicht dann im Endeffekt schon als Kapazitätsverbesserung, um dann auch in höheren Geschwindigkeiten das aushalten zu können, als dass man eben da wirklich an der Lauftechnik intensiv irgendwie, ich sag böse gesagt, rumpfuscht, weil natürlich verändern wir das auch bei manchen Leuten, bei denen es eben sehr sehsinnig ist, genau wie da.
Total. Ich finde, es ist super, super wichtig, dass man guckt, da so wenig wie möglich reinzugeben. Ja, weil das eben so sensibel ist und weil es halt einfach auch eine komplexe Bewegung ist. Ne? Das ist ja ein Ablauf, über den wir nicht nachdenken. Ja, wie beim Gehen, wir denken darüber ja nicht nach, was wir da tun. Und dann wird es auf einmal etwas, worüber man nachdenkt. Deswegen auch diese 5 Minuten sind dann so, also wenn ich das 5 Minuten mitgebe, dann ist das so 1 Minute oder 30 Sekunden drauf achten, dann wieder nicht drauf achten, dann wieder so wie ein Intervalltraining quasi. Mhm. Ne? Und ich finde, es ist auch super, super wichtig, dass man dafür sensibel ist und dass man darauf guckt, dass man das richtig einschätzt und auch einordnet. Ne? Also das heißt, ich gebe dann vorher, genau wie du das sagst, gebe ich damit, hey, es kann sein, ne, wir geben jetzt da mal Fokus drauf, guck mal, ob das für dich gut ist oder nicht. Wenn du merkst, so hey, ich bin dann auf einmal nur noch fokussiert, was passiert in meinem Fuß, dann ist es nicht das richtige Medium und dann müssen wir davon auch wieder Abstand nehmen. Das finde ich ist super, super wichtig. Und es ist auch, und das finde ich, was du gesagt hast, so wichtig, ein viel entscheidenderer Faktor, über den man arbeiten kann, ist, wie ist der Laufumfang, wie ist die Frequenz, ja, wie ist die Intensität, das heißt, wie schnell laufe ich denn eigentlich? Und das sind eher die Dinge, über die man richtig gut steuern kann am Anfang, ja. Also ich habe immer meine Läufer, wenn die den ersten Laufversuch machen, machen die den in Intervallform, ja, und zwar so ein gemütliches Zone 2, sodass du gefühlt ist schon fast zu langweilig, ja. Und dann laufen die bei mir 5x2 Minuten laufen, 1 Minute gehen und dann ist der Laufversuch zu Ende. Und dann sagen die, ja, da fühlt sich doch die Schuhe nicht an. Dann sage ich, ja. Aber wenn man mal überlegt, dass man bei so einem Lauf irgendwie eine Schrittfrequenz von 160, 170 oder so hat und wir vorher haben wir 3x12 Sprünge gemacht, ja, dann sind es so 10 Minuten laufen ist dann schon eine deutliche Steigerung zu dem, was wir sonst so vorher getestet haben. Und dann sage ich immer, ich habe lieber das 5x2 Minuten gut laufen, als dass du direkt 20 Minuten am Stück läufst und dann kommst du wieder und hast 3 Wochen lang krasse Beschwerden, weil wir so viel über dein Ziel hinausgeschossen sind, dass uns nicht gemerkt haben, weil Sehnen reagieren ja oft erst hinterher. Das ist ja das Doofe. Deswegen steige ich damit ein und dann gucken wir erstmal, dass wir vielleicht auch mal das Tempo ein bisschen anziehen, wenn das dann gut geht, wenn wir beim Dauerlauf angekommen sind, dass dann das Tempo, dass dann vielleicht mal eine neue Einheit dazu kommt und so. Und das versuche ich sehr zu strukturieren mit den Leuten, weil denen das oft Orientierung gibt. Ja, man muss nicht immer alles nur nach so einem Plan und ganz strukturiert machen, aber es hilft oft gerade bei den Leuten, die super überambitioniert sind. Ne, denen ganz klar zu sagen, nein, du darfst 2x die Woche laufen. Und so sieht es aus. Ja.
Voll. Ja, fühle ich komplett. Also das Niedrigste, um das mal auch so als Perspektive reinzugeben, mit dem wir eingestiegen sind bei jemandem mit Achillessehnenschmerzen beim Laufen, waren 3 Intervalle, 30 Sekunden laufen, 1 Minute 30 gehen. Weil die unbedingt wieder laufen wollte und es auch probieren wollte und auch ne, den Spruch, den finde ich sehr, sehr gut, da fühlt sich meine Schuhe nicht an. Mhm. Den Zahn ziehe ich den Leuten meistens sehr, sehr früh und dann kommt es nicht mehr. Das habe ich früher häufiger erlebt, wo ich das wo ich das noch offen gelassen habe, in Anführungszeichen. Und mittlerweile haue ich da von vornherein drauf und dann wissen die Leute ganz gut Bescheid, dass sie das gar nicht erst irgendwie bringen müssen als Spruch, weil sonst haben sie keinen Erfolg mit der Reha und dann haben sie Pech. So. Aber deswegen, also das ist so das Niedrigste und das genau kann da unter, also deswegen arbeiten wir auch sehr, sehr viel mehr mit eben diesen drei Parametern, die du genannt hast, Intensität, Umfang und Frequenz, als jetzt eben mit einer detaillierten Veränderung im Laufumfang. Witzigerweise, bevor ich die letzte Frage stelle, ich hatte, weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, hatte ich in der Story einen Kommentar von einem jungen Mann, der mich kritisiert hat für ein Video, was gerade als Werbung läuft von einer Klientin von mir, bei der die nach 8 Jahren Achillessehnenschmerzen wieder laufen konnte und die hat auch ein leichtes Overstriding und hat einen Fersenlauf. Ob sie vorher so gelaufen ist oder nicht, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich habe sie vorher nicht laufen sehen.
Ja.
Kann sogar gut sein, dass das, wie sie jetzt eben da läuft, eine Kompensation ist aus dem jahrelangen Achillessehnenschmerzen und sie mittlerweile mit einem Fersenlauf läuft, weil sie halt weiß, dass das weniger, also unterbewusst weiß, dass das weniger Last für die Achillessehne bedeutet. Der Kollege hat mich aber kritisiert dafür, dass das ja Quatsch wäre und hat dann so eine lustige Argumentation gebracht, dass wenn die Ferse also so wie sie läuft, wenn die Ferse den Boden trifft, die Wade exzentrisch stark abgebremst wird, stark abbremsen muss und daraus folgend aber die Wade nicht so gut aktiviert wird und deswegen würde mehr Kraft an der Achillessehne ankommen bei einem Fersenlauf. Also auf irgendwelche magische Art, wie er dir gesagt hat, wird die Kraft von der Wade dann auf einmal, also auf der einen Seite muss die Wade sehr, sehr stark exzentrisch arbeiten, auf der anderen Seite muss sie aber wird sie nicht besonders gut aktiviert, was so ein bisschen ein halber Widerspruch in sich ist, finde ich. Davon abgesehen kann man sich dann mal die Studienlage angucken, das können wir vielleicht auch mal unter verlinken, dass man eben weiß, dass ein Fersenlauf oder anders formuliert, ein Nicht-Fersenlauf eher mit Achillessehnenschmerzen assoziiert wird und ein Fersenlauf eher mit Knieproblematiken assoziiert wird, was, wenn man ein grundlegendes biomechanisches Verständnis hat, vollkommen sinnvoll und logisch ist, weil bei einem eher fersenlastigen Lauf der Vorfuß und dementsprechend auch die Plantarfaszie und die Achillessehne und die Wade einfach nicht so viele Kräfte aufnehmen können und verarbeiten, absorbieren können und dementsprechend auch einfach mehr am Knie ankommt, weil die Kraft direkt von Ferse über, also den Schuh, die Fersenkappe, die Ferse an sich und dann eben halt einfach direkt ins Schienbein, Wadenbein ans Knie übertragen wird und dann logischerweise einfach das Knie mehr arbeiten muss und das natürlich ein Risikofaktor für potenzielle Schmerzen sein kann und ein Vorfußlauf dementsprechend eher Kräfte im Vorfuß, in der Plantarfaszie, in der Achillessehne dann eben aufgenommen werden können und dementsprechend da auch ein höheres Risiko ist dafür, dass die Schmerzen dann da auftreten können. Nicht müssen, aber können, dass dann ein Zusammenhang einfach besteht.
So. Ja, da würde ich mal einhaken, weil es tatsächlich, ich kriege nicht mehr zusammen, wie das in der Studienlage jetzt war, weil das ist schon eine Weile her, dass ich da mal mit Kollegen in der Biomechanik, haben wir darüber nämlich mal gesprochen, als wir noch über Achilles sehen und was untersuchen wir und was sehen wir als kritisch an für Achillessehnenbeschwerden, ja, nein. Und der Vorfußlauf ist natürlich, ich finde es immer ganz wichtig, wenn das System das kann und die Belastbarkeit hat, dann ist ein Vorfußlauf super. Ne? Da habe ich überhaupt nichts gegen.
100%.
Aber das ist halt mehr Last für die Achillessehne, Punkt. Das ist mehr Last für den Fuß. So. Es wird diskutiert, und ich muss mal gucken, ob ich die Studien noch irgendwo finde. Ich hoffe, wenn du sehr über den Rückfuß aufsetzt, also sehr deutlich ganz weit hinten auf der Ferse, das heißt, der Weg in die Plantarflexion ist sehr weit, also bis der Fuß wirklich flach aufsetzt, dann haben wir ja einen großen Weg, den wir schnell zurücklegen müssen. Das heißt, was passiert? Die Achillessehne wird ganz schnell stark verkürzt. Ne? Also die nähert sich ja sehr schnell an. Und dann haben wir natürlich, wir haben ja immer in der Sehne und auch im Muskel haben wir ja so kleine Spindeln drin, die dem Gehirn rückmelden, okay, ich habe so und so viel Spannung. Und das will der Körper natürlich immer optimal halten, damit er wirklich auch arbeiten kann, damit wirklich die Wadenmuskulatur auch Vortrieb generieren kann. Und durch dieses schnelle Absenken, man hat das, ich glaube, das wurde formuliert als wie eine Art Peitschenschlag. Also das heißt schnell. Und das heißt, es muss natürlich jetzt auch schnell die Wadenmuskulatur reagieren, damit überhaupt wieder Spannung auf der Achillessehne ist. Und dass das für die Achillessehne manchmal auch stressig sein kann. Also das heißt, das wäre jetzt das Einzige, was ich dazu beitragen könnte im Sinne von, ja, auch ein sehr, sehr starker Rückfußlauf mit Overstriding kann für die Achillessehne ein Thema sein, ja. Aber da gibt es studienlagenmäßig nur so Theorien und dazu ist nichts belegt. Und es liegt definitiv nicht an dem Thema Belastung, sondern eher an dem, okay, da muss schnell Anpassungsvorgänge müssen eingeleitet werden. Ja, mhm. Aber das ist eher so ein theoretisches Konstrukt, was es gibt tatsächlich.
Verstehe ich voll und genau, wäre auch nachvollziehbar. Vielleicht meint er das tatsächlich sogar auch so. Nur, also ich bin mir zu 100%ig sicher, dass wenn man das gegenüberstellt und du einfach nur eine Gruppe so testest und eine Gruppe so testest, ja, dass 100%ig die Vorfußgruppe mehr Achillessehnenschmerzen bekommt, weil sie immer quasi pro Schritt quasi so oder so mehr absolute Last sozusagen drauf hat und bei der anderen Gruppe einfach die RFD, wenn du so willst, also die Rate of Force Development, ja, die, also wie schnell die Sehne quasi oder wie schnell die Wade reagieren muss und wie schnell die Sehne reagieren muss, die da höher ist, aber die Peak Force auf jeden Fall beim Vorfußlauf auf jeden Fall höher ist. Und das eben dementsprechend auch zu mehr Schmerzen führen wird bei, es gibt immer Ausnahmen, aber wahrscheinlich 95% plus, würde ich mal ganz frech behaupten.
100% ist es so, ja, wenn du Vorfuß läufst, dann hast du ein höheres Drehmoment an der Wadenmuskulatur, also am Sprunggelenk, das zu mehr Wadenaktivität führt, um nämlich diesen Reiz, der da gesetzt wird, zu überwinden, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Da braucht man nicht, das stelle ich definitiv überhaupt nicht in Frage.
Aber ja, also genau, gehe ich voll bei dir mit. So, letzter Punkt, als Mini-Funfact, dann glaube ich, sind wir gut durch nach fast anderthalb Stunden. Lustigerweise, die ganze Gruppe, vor allem vom Knees-Over-Toes-Guy, den du ja wahrscheinlich auch kennst, die argumentieren ja eigentlich genau das Gegenteil, deswegen ist es eigentlich total witzig, dass nämlich wenn du diese, gerade im Basketball zum Beispiel, diese Stemmschritt hast, wo du mit der Ferse ja tatsächlich auftrittst und dann eben über den Vorfuß oder über den Fuß abrollst, dass der da in dieser Situation der Tibialis anterior, also der vordere Schienbeinmuskel, haben jetzt die ganze Zeit über den Tibialis posterior, also hinten am Körper, anterior hier vorne, ne, dass der quasi den Fuß ranzieht in Richtung Schienbein, also den Fuß näher ans Schienbein bringt, dass der da so extrem stark belastet wird und deswegen sagen sie ja, dass der Tibialis anterior ja die First Line of Defense against Knee Pain ist, also das heißt, dass man den, deswegen argumentieren sie ja, dass man den Tibialis anterior trainieren müsse, weil der eben da so krass belastet wird in dieser Situation, wenn man mit der Ferse aufsetzt und dann eben der Fuß runtergeht, was natürlich total ironisch ist, weil genau das Gegenteil passiert, weil genau das passiert, was du ja gerade beschrieben hast, dass eben die Wade eben da so schnell arbeiten muss, weil sie ja eben quasi verhindern muss, dass das Knie weiter nach vorne geht. Deswegen ist es ja auch, ne, an der Stelle vielleicht nochmal wichtig, sinnvoll bei Patellasehnenschmerzen oder generell Knieschmerzen auf jeden Fall auch die Wade zu trainieren, weil die quasi da verhindert, dass das Knie nach vorne wandert, wenn wir abbremsen. Gerade der Soleus, der dann eben eine Abbremsefunktion für Schienbein hat und dementsprechend ganz wichtig auch dafür ist oder sein kann. Und wir das ja auch sehen, dass die Wadenmuskulatur unter Umständen auch sehr abgeschwächt ist. Und dann kommen die an und sagen, nee, aber eigentlich ist der Tibialis anterior, der da ist das. Muss ich gerade dran denken. Geil.
Total, das macht überhaupt witzig. Gar keinen Sinn. Na, also ja, du hast es voll richtig gesagt. Wenn das Knie stark nach vorne geht, dann ist vor allen Dingen der Soleus einer, der quasi, also ich sage immer, ich versuche es immer Leuten so zu erklären. Was würde passieren, wenn die Schwerkraft alles macht und dein Muskel nichts? Ja, dann würde das Knie einfach nach vorne durchrauschen. Wer verhindert das? Natürlich der Quadrizeps, der Kniestrecker, aber eben auch, dass der Unterschenkel nicht nach vorne fällt, macht der Soleus. Ja? Das heißt, der ist da super, super wichtig. Und da sind natürlich auch so jemand wie Tibialis Posterior, Peronealgruppe, die sind da auch ein bisschen mit dabei. Ne? Die helfen da natürlich auch ein bisschen. Aber das macht dann halt vor allen Dingen Soleus. Ja, Gastrocnemius nicht so sehr, weil der halt angenähert ist durch die Position. Tibialis Anterior, spannend.
Ja, aber deswegen machen diese ganzen Eier ja hier ihre Tibialis Anterior Races mit dir, mit Kettlebell und so weiter.
Also ich sag mal so, für die Fußleute mache ich das durchaus auch, gerade meine Trailläufer, ne, die am Berg.
Klar.
Krass. Wir auch. Also, und die sind oft richtig schlecht da drin. Aber ich mache das nicht, weil ich sage, das schützt das Knie, sondern ich weiß einfach, dass der stark gefordert ist. Und das natürlich auch wieder was macht, wenn ich diese Bewegung nicht gut kontrollieren kann. Wenn dieser Muskel schneller ermüdet, dann werde ich knielastiger, zum Beispiel beim Bergabgehen. Ja, das heißt, es ist schon wichtig, dass ich diesen Muskel habe und dass der gut ist.
Voll, bin ich voll bei dir, genau. Oder wenn wir im Berg anlaufen, dass wenn der müde wird, dass der Fuß wahrscheinlich einfach längere Zeit braucht, um wieder angezogen zu werden, um dann wieder aufzusetzen und dementsprechend wahrscheinlich auch dann die Vorspannung einfach nicht so gut ist, wahrscheinlich dann wieder mehr Range of Motion im Sprunggelenk passiert, was vielleicht dann auch wieder mehr Last für die Achillessehne bedeuten könnte. Ne, das kann alles so Sachen, deswegen lassen wir den auch trainieren, keine Frage, aber die Argumentation ist immer wichtig, dass man das schon biomechanisch richtig hinbekommt.
Das auf jeden Fall.
Belassen wir bei den Leuten. Wer dogmatisch arbeitet, der hat sowieso Pech.
Da hast du recht.
Sarah, das war sehr, sehr cool. Ich fand es sehr spannend. Wir haben jetzt auf jeden Fall, denke ich, gut und genug gesprochen, ohne jetzt gar nicht so mega viel über dein Biomechanik-Steckenpferd noch weiter zu sprechen. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut integriert bekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wo können die Leute denn noch mehr über dich erfahren oder vielleicht noch mehr von dir lernen?
Ja, also mich findet man überall eigentlich sehr einfach unter Gesundheitsheldin. Also Website gesundheitsheldin.de, Instagram, YouTube. Da gibt es kostenlose Inhalte von mir. Ich begleite Menschen aus ihren Schmerzen raus, so ähnlich wie ihr das auch tut. Ja, arbeiten wir, glaube ich, immer ganz gut zusammen und sprechen uns auch durchaus mal ab. Das finde ich immer sehr schön. Und ich gebe halt eben auch Seminare für das Thema Biomechanik, weil ich finde es einfach wichtig, es als Tool zu kennen, weil wenn ich weiß, wie Biomechanik funktioniert, dann kann ich jede Übung so anpassen, dass sie entweder mehr oder weniger Last macht. Und dann ist es eben, wie du das eben sagtest, nicht so ein Rätselraten. Also es ist schon Try and Error, natürlich ist es. Ich suche eine Übung aus und ich probiere aus, ob die funktioniert. Aber ich wähle die aus, weil ich weiß, was es biomechanisch bedeutet. Also mache ich da jetzt mehr Last oder nehme ich da ein bisschen was weg, um zu gucken.
Voll.
Ne? Also da ist Biomechanik einfach wichtig. Und da das, ich sag mal, in der Ausbildung, in der Physiotherapie und auch im Studium in den Sportwissenschaften oft richtig schlecht ist, ist das so das, was ich mache. Und ich bilde Physiotherapeuten weiter im Bereich aktive Trainingstherapie, weil gerade dieses Zusammenspiel, ich finde, das habe ich mit einer Kollegin besprochen, die Sportwissenschaftler haben oft den Wundheilungsteil nicht so drin und die Physios haben den Trainingslehre-Teil nicht so drin.
Voll.
Und das zusammenzubringen, weil wir müssen Leute, wenn wir sie besser machen wollen mit Schmerzen, dann müssen wir sie fordern, aber wir dürfen sie nicht überfordern. Die meisten unterfordern aber eher. Und wie macht man das richtig? Da haben wir eben das Seminar Trainingssteuerung bei Schmerzen. Und wen das interessiert, der kann sich gerne melden bei mir. Und dann schauen wir mal.
Supi, packen wir natürlich als Links auch unter die Podcast-Beschreibung, in die Folgenbeschreibung.
Ja.
Ansonsten vielen, vielen Dank, Sarah, für deine Zeit. Es war wunderschön. Und bis bald.
Bis bald, vielen Dank.